Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wir wussten gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht, aber wir hatten ein Ziel, es irgendwie zu überstehen. Ich glaube, Aki Watzke hat es auch nicht mehr auf seinen Plätzen ausgehalten. Der musste, glaube ich, in den Katakomben. Der war auch total nervös und konnte nicht mehr zuschauen. Ich habe selten so eine Stimmung erlebt und ehrlicherweise auch selten in meinem Leben so viel Druck verspürt wie genau in dem Moment. Es war gigantisch, es war in der madrilenischen Sprache ausgedrückt galaktisch.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Hallihallo. Ja, der hat grandios Saison gespielt. Ich hoffe, das verzeiht mir unser heutiger Gast. Das war eben schon mal ein kleiner Appetizer, ein Gruß aus der Podcast-Küche sozusagen. Ihr habt ihn wahrscheinlich erkannt, das gesamte Interview mit unserem Gast Roman Weidenfeller, das gibt's etwas später hier in der Folge. Erstmal Hallihallo.
Hallo erstmal.
In die Runde.
Hallo.
Nachholspiel, Folge 171. Mario, der Mai ist und bleibt Champions-League-Monat hier bei uns.
Ja, wir haben auf jeden Fall letzte Woche natürlich schon über ein Champions-League-Spiel gesprochen, ein Finale. Das war das erste, das es jemals gab. Olympique Marseille hat gespielt, Hans hat das Ganze vorbereitet und Olympique Marseille hat das auch gewonnen. Aber jetzt haben wir natürlich gesagt, wenn es 10 Jahre sind, seit 2013, in dem es das einzige deutsche Champions-League-Finale gab, müssen wir das Ganze ein bisschen größer machen. Aber nicht unbedingt, weil wir es unbedingt größer machen wollten, sondern weil die Saison einfach so wahnsinnig cool war, die so viel hergibt. Deswegen sprechen wir in dieser Folge, also in dieser Woche, über den Weg bis ins Finale und allein über das Finale dann in einer Woche und das dann auch, da darf natürlich ein Mann nicht fehlen, Uli Köhler wird hier bei uns am Tisch sitzen. Dann quatschen wir über das Champions League Finale 2013 mit Uli Köhler. Da gibt es da wirklich alles drum und dran. Aber der Weg der beiden Mannschaften ins Finale, der ist mindestens eine Folge wert. Mehr konnte ich natürlich nicht unterbringen hier, das ist auch klar.
Und es hat natürlich auch nichts damit zu tun, dass der eine Dortmund und der andere Bayern.
Nein, fährt, oder? Überhaupt.
Niemals. Nee.
Hans, geh mal Bier holen.
Naja, ich sag mal so, Hans, wenn du jetzt Schalker-Fan wärst, dann hättest du diese Saison jetzt quasi auch noch was mitreden.
Ja, stimmt.
Aber Werder hat es nicht ganz gepackt. Nee, aber die Champions League-Saison jetzt unabhängig vom Ende, unabhängig davon, dass es ein Finale gab zwischen Dortmund und Bayern, das war eine unwahrscheinlich gute Saison. Aus deutscher Sicht natürlich sowieso. Aber selbst wenn da andere Mannschaften gespielt hätten, und wir kommen jetzt nachher natürlich gleich zu diesen großartigen Spielen und vor allem zu den Halbfinals, dann wären das auch Halbfinals gewesen, die ich mir angeschaut hätte, wenn das jetzt, sagen wir, weiß ich nicht, Manchester United gewesen wäre gegen den FC Barcelona oder sowas. Dann hätte ich gesagt, was für eine coole Saison. Und weil das eben deutsche Mannschaften waren damals, war es für uns als Fußballfans aus Deutschland noch viel besser.
Ich freue mich vor allem auf die Ritter-Festspiele.
Das gibt's dann, die gibt es dann nächste Woche.
Ich weiß, aber du hast es ja auch gepostet. Insofern.
Ja, genau, weil ja.
Das war so der Moment, wo ich
Coronation, bedachte, ja.
Das
Coronation.
War so der Moment, wo ich mir dachte, nicht so eine gute Idee, zwei deutsche Mannschaften in ein Finale zu packen. Irgendwie mit der Kreativität.
Ich bin sehr gespannt, was Uli kommende Woche dazu sagt zu den Ritterspielen. Nicht, weil er bei der Krönung von Queen Elizabeth schon auf der Welt war, sondern einfach so, was er so zu erzählen hat. Ich habe das bei Instagram gepostet, genau, weil ja irgendwie gefühlt ganz Deutschland vom Fernseher hing, als aus Prinz Charles King Charles wurde. Und ich habe gedacht, nein, die einzige königliche Geschichte in London war damals Paul Breitner gegen Lars Ricken 2013. Aber dazu nächste Woche mehr. Stimmt.
Der Reihe nach. Wir haben gesagt, wir teilen uns das Ganze auf. Normalerweise bereitet ja immer einer eine Folge vor. Letzte Woche war das Hans. Diese Woche übernehmen die Aufgabe Olli und ich gemeinsam, wenn unsere, in Anführungszeichen, Mannschaften da schon mal so weit kommen und so gut spielen, dann haben wir uns das auch aufgeteilt. Olli, ich würde sagen, weil es nächste Woche natürlich viel um die Bayern gehen wird, jeder weiß ja, wie es ausging, kriegt der BVB in dieser Woche den größeren Anteil dieser Folge. Deswegen darfst du gleich mal anfangen mit der Gruppenphase, weil ich weiß, wir haben heute Vormittag ja schon telefoniert, da hast du gesagt, die Gruppenphase war schon geil.
Mario hat recht. Es wird heute auf jeden Fall etwas Dortmund-lastiger, was auch an unserem Gast liegt. Wir werden im Laufe dieser Folge mit einer BVB-Legende telefonieren, das kann man dann schon so sagen. Roman Weidenfeller nämlich, der hat in dieser Saison die meisten Einsätze aller Dortmunder absolviert, in der Saison 2012-13. Und allein dadurch hat er sich schon verdient, hier bei uns zu Gast zu sein. Und vor allem, Mario hat es gerade schon gesagt, diese Champions-League-Saison hatte es ja in sich. Ich bin also sehr gespannt, was er uns erzählt. Mario, ich fange mal an, beziehungsweise Mario und Hans, Entschuldigung.
Danke.
Jetzt geht ja schon gut los.
Ich fange mal an.
Aber Hans hat ein Bier vor sich und sonst nichts, kein
Tablet. Ich höre mir das auch
gerne
einfach
Laptop
an. Nein. So wie beim Tennis, ich schaue mal nach rechts.
Ja, so ist es. Ne? Ja, genau.
2012, 2013, Dortmund war Doublesieger, ist als Doublesieger in diese Saison gestartet mit Neuzugang Marco Reus. Da habe ich so vor ein paar Tagen bei der Vorbereitung gedacht, ach ja, stimmt, der kam ja da erst. Der kam ja von Gladbach. Durch eine Ausstiegsklausel ist er zurück zu seiner alten Liebe. Er ist ja Dortmunder Jung, ist dann über LR Aalen und Borussia Mönchengladbach wieder zurückgekehrt.
Ah, schön, Grüße nach Aalen, dass sie in einer Champions-League-Folge mal hier namentlich erwähnt werden.
Apropos mal in einer Champions-League-Folge erwähnt werden, auch Julian Schieber und Leo Bittencourt waren die Neuzugänge.
Bittencourt, super.
Ja, genau, richtig. Die waren auch Neuzugänge. Abgänge waren Shinji Kagawa und Lucas Barrios. Die Gruppenphase, ich habe es zu Mario heute Vormittag am Telefon gesagt, die war schon richtig geil, denn es gab die sogenannte Meistergruppe. Man sagt ja dann gern Todesgruppe, Hammergruppe. Ich glaube, die Bild-Zeitung hat damals Meistergruppe daraus gemacht. Dortmund in einer Gruppe mit Real Madrid, Manchester City und Ajax Amsterdam.
Das ist super.
Ja,
das
allein
ist
das,
einfach saugut.
Das, ja, ist, das ist schon wirklich, also es ist ein Hammerlos.
Warum habt ihr eigentlich euer Gespräch heute Mittag nicht aufgezeichnet?
Ja, müssen wir das Ganze nochmal besprechen.
Ja, nochmal. Ja, ja,
aber wir waren irgendwann, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde telefoniert am Schluss. Wir wollten eigentlich nur ganz kurz besprechen.
Ja.
Und zwischendurch dann war es immer so weit, dass einer von uns gesagt hat, ach komm, das klären wir heute Abend.
Also, es ging echt auch gut los, muss man sagen. Borussia Dortmund, ich hatte damals ein bisschen Bammel, muss ich zugeben, nach der Auslosung, weil ich dachte, oh, boah, schon wieder in der Champions League nicht so weit kommen, weil die Jahre davor hat Dortmund schon in der Champions League und davor in der Europa League echt ganz schön reingeschissen. Also da ging nicht viel beim BVB, wenn es auf dem internationalen Parkett irgendwie zur Sache ging. Und dann bist du mal dabei, bist Doublesieger und gehst mit Euphorie daran und dann kommen Real Madrid, Manchester und Ajax Amsterdam dabei raus. Aber es ging gut los, Heimsieg gegen Ajax, dann gab es ein Unentschieden bei Man City, ein 1:1. Handelfmeter in der 90. für Man City, Mario Balotelli.
Es ist sowieso ebenso mein erster Gedanke gewesen, wenn wir heute Man City sehen, über die Jahre immer größer, immer erfolgreicher geworden, allein schon durch Guardiola, welchen Status sie damals hatten. Also war das
die sind
so
damals, das war ja wenige Monate nach Agüero. 2012 ist Man City Meister geworden.
Ja.
Ich glaube zum ersten Mal unter dem neuen Besitzer. Und wenige Monate später war dieses Spiel hier gegen den BVB, zu Hause gegen den BVB. Dortmund macht es 1:0 und Balotelli 90. Minute, Handelfmeter 1:1. Und dann gab es direkt danach noch einen Heimsieg gegen Real. Und warum erwähne ich diesen Heimsieg gegen Real? Hans, ich habe extra für dich den Kommentar des Siegtores für den BVB nochmal rausgekramt. Denn dieses Siegtor hat ein ganz besonderer Spieler erzielt.
Götze, Casillas, Schmelzer!
Marcel Schmelzer,
Schmelle,
ihr müsst
Schmelle
zu Hause wissen, Hans hat eine gewisse Zuneigung zu diesem Spieler.
Die kurze Anekdote muss erlaubt sein, als Marcel Schmelzer verabschiedet wurde im Signal Iduna Park im Westfalenstadion, gibt es wirklich fantastische Bilder von Fans, also von männlichen wie weiblichen, die wirklich Tränen in den Augen haben, weil sie diese Karriere von Marcel Schmelzer von klein auf irgendwie begleitet haben und also klein auf zumindest in Dortmund.
Ja.
Er kam ja von wo kam er?
Magdeburg.
Von Magdeburg.
Als Stürmer für die zweite Mannschaft.
Genau, und er hat natürlich gerade in dieser Zeit einen unfassbaren Dienst an der Mannschaft auch gehabt, weil er irgendwie immer hoch und runter gerannt ist. Er war zuverlässig, selten verletzt und trotzdem am Ende kein Nationalspieler oder jemand, der so für die erste Geige so da war. Aber das hat mich so berührt, dass einfach so viele Menschen ihm da Respekt gezollt haben. Und insofern schön, dass du ihn nochmal rausgekramt hast. Schmelle, ganz liebe Grüße.
Also, drei Spiele rum, quasi die Hinrunde der Gruppenphase sozusagen rum. Und es gab zwei Siege und ein Unentschieden, kann sich ja so sehen lassen, in der Gruppe. Dann gab es direkt, das ist ja immer dieses Kreuzding, dann gab es direkt das Rückspiel gegen Real Madrid im Bernabeu. 2:2 geht das Ganze aus, man verliert also wieder nicht und es war auch wie gegen City das Gegentor erst in der letzten Minute, diesmal kein Handelfmeter Balotelli, sondern Freistoß Mesut Özil.
Oh, direkter Freistoß.
Direkter Freistoß, geht so an den Pfosten und rein, da sieht unser heutiger Gast Roman Weidenfeller nicht ganz so glücklich aus, aber das Er hat ja im Laufe dieses Wettbewerbs...
Davor?
2-1.
Ja, da, danke.
Reus macht das 1-0. Pepe macht das 1-1.
Also es dann nicht 2-0, sondern...
Nein. Okay. Genau, es war Reus, Pepe, Eigentor Abeloa und dann Özil macht das 2-2 in der letzten Spielminute per Freistoß.
Auch da eine kurze Bemerkung, dass... Karriereende von Mesut Özil ist, glaube ich, somit das unspektakulärste oder das, sagen wir mal, leiseste Karriereende, was ich, glaube ich, von einem Spieler seiner Größe erlebt habe. Das ist so traurig.
Aber da ist er ja auch mit für verantwortlich.
Ja, aber also, man hätte ja auch nochmal sagen können, hey, der hat bei Real Madrid einfach, der war Lieferando von Ronaldo, so, der hat ja einfach alles dem in den Fuß gespielt oder auf den Kopf serviert. Und das, gerade weil du es jetzt erwähnst, also der hat ja auch Freistoßtore erzielt. Und
geiler linker Fuß.
Super, ja.
Ja, aber trotzdem, Auswärts 2-2 im Bernabeu.
Ja, muss ich auch sagen.
Damit kann man schon gut leben.
Ja, und es ging auch direkt dann wirklich gut weiter. Das Spiel gegen Ajax war das nächste. Man hatte ja das Hinspiel sozusagen gegen Ajax schon gewonnen mit 1-0. Das Rückspiel mit 4-1. Ein Tor schöner als das andere. Und damit ihr hört, dass ich nicht Quatsch erzähle, lassen wir uns das mal von jemandem erzählen, der wirklich nur auf den ganz großen Fußball abfährt.
Reus, Götze. Reus geht, Götze, Reus, der war wunderbar gespielt. Das kann man nicht viel schöner spielen. Götze und Reus, die Kumpels. Es kommt knüppeldick für Ajax. Lewandowski, Winkel, Spitz, unfassbar. Unfassbar, diese Ballannahme.
Als ich diese Töne hier gehört habe und dieses Spiel mir nochmal angeschaut habe, oder die Highlights davon, gegen Ajax vor allem, das Zusammenspiel, wir haben es gerade bei Marcel Reif gehört, Reus, Götze, das war über die rechte Seite, haben sie sich den Ball 3-4 Mal hin und her gespielt und am Ende tunnelt Reus den Ajax-Keeper und dann jubeln Reus und Götze zusammen und Marcel Reif sagt ja auch, die beiden Kumpels, es ist so schade, dass sie nur dieses eine Jahr in der Phase zusammengespielt haben, weil, das werden wir ja auch später noch hören, im Laufe dieser Champions-League-Saison wurde dann ja auch der Wechsel von Mario Götze angekündigt und dann nach der Saison vollzogen zum FC Bayern und klar, er kam nochmal wieder zurück, aber er war auch dann in einem anderen Zustand, auch in einem anderen Karrieremoment und deswegen hätte ich es sehr, sehr gerne erlebt. Deswegen gehe ich diese Folge auch immer mit so einem kleinen, ja schon mit einem weinenden Auge auch an. Hätte ich gerne diese beiden wirklich genialen Offensivspieler nochmal gerne länger zusammenspielen sehen. Man war nach diesem 4-1 für die K.O.-Phase qualifiziert. Es gab zum Abschluss noch ein Spiel, mal ebenso gegen Manchester City. Da hat Dortmund, ja so mit, ich würde sagen, nur noch mit halber Kapelle gespielt. Man hat trotzdem 1-0 gewonnen. 1-0 Julian Schieber übrigens.
Ich weiß es, weil... Ob ihr es glaubt oder nicht, ich war dort.
Nein. Wegen Julian Schieber.
Ja, unter anderem.
Dass du mal im Stadion bist.
Als du vorhin gesagt hast, dass das die Meistergruppe war und gegen wen Dortmund gespielt hat, habe ich mir plötzlich gedacht, Moment, da war ich. Und jetzt habe ich gerade währenddessen hier auf dem Handy geschaut und jetzt zeige ich euch ein Foto.
Ja.
Das habe ich jetzt gerade den Zufall gefunden.
Ja, jetzt bin ich
kurz vor Anpfiff.
Zeig mal.
Ach komm.
Mario Harter kurz vor Anpfiff an der Seitenauslinie im Signal Iduna Park.
Mit Martin.
Ja. Mit Martin Tyler, dem Kommentator damals für. Welcher Sender war es?
Sky, in England war es damals noch, ja. Genau, und dann sind wir unten am Spielertunnel gestanden. Das war kurz vorher. Da ist nämlich der hier das, ja, der Eingang zum Spielertunnel.
Und jetzt nehmen wir uns bitte mit. Was hast du Martin danach über Julian Schieber für Anekdoten erzählen können?
The next big thing.
Ja, genau.
Und er dachte nur, ja, big, genau.
Der schießt die noch ins Finale, hab ich gesagt, du, pass auf.
Nee, also Dortmund ist Gruppenerster nach 6 Spieltagen.
Aber das war kein gutes Spiel.
Nee, das war auch, ich sehe hier gerade, es war 4. Dezember.
Ja, das war eiskalt.
Da ging es auch um nichts mehr.
Ja, ja.
Ich sehe gerade, doch, es ging eigentlich um nichts mehr, was die Champions League angeht, aber City hätte noch in die Europa League kommen können, haben sie nicht geschafft. City ist als Gruppenletzter ausgeschieden. Der amtierende englische Meister ist als Gruppenvierter aus der Champions League geknallt.
3 Unentschieden.
Ja.
Also 3 Punkte insgesamt hat Manchester
City. Kein Sieg.
Das ist am Ende auch Nachholspiel. Du hast hier eine ganz eigene Folge, was Aguero angeht. Ja. Und dann springst du eine Folge weiter.
Ja. Heißt Schieber.
Na, überleg mal.
Kommentator sogar, ne?
Die holen die englische Meisterschaft und ich gucke gerade, 6-7 Monate später knallen die ohne einen Sieg in 6 Spielen. Die haben 3 Unentschieden, 3 Niederlagen und knallen da raus. Mario, das war die Gruppenphase aus Dortmunder Sicht. Nimm uns mal mit, wie es der FC Bayern hinbekommen hat. Denn ich meine, man ist am Ende Champions League-Sieger geworden, da ist man doch wahrscheinlich sehr souverän.
Das finde ich cool, das hat gerade
durch die Gruppe gegangen.
Gerade was so von Konferenz so. Ja, wir gehen rüber zu Mario Harter.
Tor in Borisov. Ja. Und das stimmt sogar leider. Also, es war nicht ganz das erste Spiel, aber es war das zweite. Also, Bayern war in der Gruppe mit Valencia, Bate Borisov und Lille.
Ey, ganz kurz mal. Das ist die Gruppe von Bayern München. Nochmal. Ja. Wer?
Valencia, Bate Borisov und Lille.
Ja. Ja. Wahnsinn, oder?
Die nicht ganz Meistergruppe hat man sie genannt wahrscheinlich.
Aber Lille als auch Borisov. Naja,
Bayern war ja auch nicht Meister, das stimmt sogar. Also,
stimmt.
Ja, ja. Aber vielleicht Lille.
Lille und Borisov sind auch so Fußballvereine, also Lille jetzt weniger, aber Borisov vor allem, die man auch glaube ich nur kennt, weil sie irgendwann mal gegen die Bayern gespielt haben, oder?
Ja. Das stimmt.
So, also erster Spieltag in der Champions League-Saison für die Bayern. Das war ein Heimspiel gegen den FC Valencia. 2-1, alles okay, einigermaßen solide gewonnen. Aber dann kam eben schon der zweite Spieltag und jetzt kommen wir zu Bate Borisov, denn die haben die Bayern 3-1 weggeschossen in einem Heimspiel.
Fassbar. War das dann, Bate Borisov, war das dann so auf Kunstrasen und so? So, wo die Bayern-Spieler dann schon so im Oktober mit Handschuhen spielen?
Ja, meistens ist ja dann das so ein 18:45 Uhr-Spiel.
Ja, ja, sowas, ne? Ich habe immer vor
20:45 Uhr.
Irgendwie Arjen Robben mit Handschuhen gegen ZSKA Moskau auf Kunstrasen.
Also, es war am 2. Oktober, da wird es noch nicht eiskalt gewesen sein.
Ja, okay.
Aber es waren auch nur 24.600 Zuschauer da. Es
war, da warst du dann nicht im Stadion, ne?
Nee, da war ich wirklich nicht im Stadion. Nee, absolut nicht. Das habe ich sowas von verpasst. Die drei Tore von Alexander Pavlov, Vitali Rodionov und Renan Bressan. Aber auch Franck Ribéry hat zum zwischenzeitlichen 1-2 getroffen. Es muss ein tolles Spiel gewesen sein.
Ich stelle mir gerade vor, dass in Borisov jetzt gerade auch ein Podcast sitzt, der auch Nachholspiel als
Team hat. Nur eine Folge über dieses Spiel.
Ich wollte gerade sagen, genau. Diese, ja. Wir reden über 2013, also da gab es ein Spiel. Nee, Borisov war gar nicht so schlecht am Ende der Gruppenphase, aber dazu kommen wir jetzt dann gleich. Also drittes Spiel, Bayern in Lille, 1-0 gewonnen. Auch das nicht unbedingt mit viel Glanz, aber Auswärtssieg. Hauptsache gewonnen. Dann, wie Olli gerade auch schon gesagt hat, gab es ja diese komische Rückwärtsreihenfolge. Bayern spielt dann also gegen Lille direkt wieder. Und jetzt wird es so langsam ein bisschen besser, hat man das Gefühl. Jetzt schießen sie nämlich Lille ab mit 6-1.
Wow.
Mhm. Das war wirklich gut. Also im November plötzlich lief es dann. Das war meistens der Monat früher bei den Bayern, wo es eben nicht mehr so gut lief. Nachdem sie im September, Oktober aber gut waren. Und dann war Richtung November immer das eher ein bisschen schwieriger. Aber das 6-1 war echt gut. Also Tore von Schweinsteiger, Pizarro, Robben, Pizarro und Kroos.
Oh, Alter.
Und jetzt sagt ihr mir,
Schweinsteiger und Kroos.
Jetzt sagt ihr mir, wer getroffen hat für Lille. Ein Spieler, der später für Furore gesorgt hat bei Hertha.
Marco Pantelic. Nee, Quatsch.
Salomon Kalou.
Oh!
Ja. Marco Pantelic.
Für den Pantelic wird Lukas Vogel sagen, mich hassen. Dass
Marco Pantelic hat die Halbzeitpause gerockt bei Hertha gegen Werder Bremen.
Bei was? Bei was? Bei
Marco Pantelic.
Oder bei
Sky? Nee, das war bei Sky. Bei Sky. Halbzeitpause. Kann man sich nochmal angucken. Ist auch
ja, Marco Pantelic hatte seine besten Momente immer in der Halbzeitpause. So, weiter geht's.
Weiter geht's. Wir haben noch zwei Spiele. Bayern in Valencia am vorletzten Spieltag 1-1.
Im Mestalla. Nee, heißt das Mestalla?
Geis Kamendieta war leider nicht mehr mit dabei, aber das war 2001. Naja, egal. Ein letztes Spiel gibt's noch. Bayern wieder gegen Bate Borisov und jetzt haben sie gedacht, das zahlen wir denen heim. 4-1 haben sie geschlagen. Ah. Also es hat wirklich funktioniert. Und damit haben wir, ich mach's relativ schnell durch, wir haben ja gesagt, wir konzentrieren uns eher auf Dortmund und wenn bei Bayern, dann eher auf die K.O.-Spiele, weil die Gruppe gab es nicht so viel her wie die bei Dortmund, das muss man ganz ehrlich sagen. Letztendlich Bayern 13 Punkte, Valencia auch 13 Punkte, aber Bayern Torverhältnis plus 8, Valencia plus 7 und die Bayern haben natürlich auch gegen Valencia den direkten Vergleich gewonnen. Also Bayern hat sozusagen deshalb auch die Gruppe gewonnen. Mit 13 Punkten ist gar nicht so viel. Also in den letzten Jahren war man es eher so gewohnt bei den Bayern, dass die ziemlich glatt durchmarschieren. Also es gab jetzt wirklich so eine 18-Punkte-Saison. 6 Spiele, 6 Siege, ungefähr, glaube ich, ein Gegentor gab es letztens. Also ja, das war da nicht so. Also,
wegen dieses einen Gegentors musste Julian Nagelsmann gehen, natürlich.
Ja, das ist nämlich nicht gegen PSG gefallen dann. Nee, aber das war echt interessant, weil wir wissen ja, wie die Saison ausging. Und in dieser Gruppenphase war das jetzt nicht so, dass sie brutal souverän durchmarschiert wären, außer das 6-1 gegen Lille. Da war es bei Dortmund die schwierigere Gruppe von den Gegnern her und auch noch die souveränere Leistung.
Ich mache jetzt mal die Moderation hier zwischen den beiden Reportern, also Dortmund und der Bayern-Reporter. Was würdet ihr sagen, wenn beide Mannschaften nach der Vorrunde aufeinander getroffen wären, wer hätte Blöde Frage, finde ich nicht. Also,
nee, habe ich gar nichts gesagt.
Weil du dein Gesichtsausdruck war so, ja, ich weiß ja, wie es ausgegangen ist. Aber
gleich dazu, blöde Frage, finde ich nicht. Finden wir schon, weil es hätte ja nicht sein können. Aufgrund,
also ja, du aber Thema, klar, vom aber der sogenannten Moment.
Aber wenn wir jetzt von Hin- und Rückspiel sprechen.
Nee.
Wird noch blöder, ne?
Ja, genau. Nein, ich glaube einfach, dass Dortmund so eine breite Brust hatte nach dieser Gruppenphase, dass sie es mit jedem Gegner hätten aufnehmen können. Allerdings haben sie im ersten Achtelfinalspiel ein Riesenproblem gehabt, denn da kam ein Gegner, den sie vielleicht sogar unterschätzt haben. Ich gehe jetzt gleich ins Achtelfinale der Dortmunder.
Noch ganz kurz, bevor du das machst, ich muss noch ganz kurz auf Schalke eingehen, weil ich vorhin ganz kurz zu Hans gesagt habe. Also Schalke war in Gruppe B mit Arsenal, Olympiakos, Piräus und Montpellier. Und das war jetzt nicht nur die Reihenfolge der Mannschaften, die da irgendwie dabei waren, sondern das war auch die Tabelle am Ende der Gruppenphase. Also Schalke ist als erster weitergekommen vor Arsenal. Schalke hat 12 Punkte. Wie gesagt, Bayern hatte 13 in der anderen Gruppe. Also Schalke war ähnlich gut. Und Arsenal ist als zweiter weitergekommen. Und ja, wir reden nachher noch über Arsenal, weil die haben dann im Achtelfinale gegen die Bayern gespielt. Also
drei deutsche Mannschaften dabei, drei deutsche Mannschaften, Gruppenerster. Wenn ihr euch fragt, wo ist denn die vierte Mannschaft? Gladbach ist in der Quali an Dynamo Kiew knapp gescheitert. Ich glaube, wegen der Auswärtstorregel. Aber ich finde das total krass, dass die Schalker zu dem Zeitpunkt wirklich dann...
Schalke hat 2-0 bei Arsenal gewonnen, auswärts, und zu Hause 2-2 gespielt. Also die haben einfach beide Spiele nicht gegen Arsenal verloren.
Nennt mir mal kurz zwei Spiele aus dem Kader von Schalke damals.
Im Zweifel Klaas-Jan Hüntela und Joel Matip. Nee, ich weiß es nicht.
Penzer?
Die Beine.
Hüntela hat, doch, also beide sind richtig, aber also wir können ja mal ganz kurz.
Es war 2013 und nicht 2004. Er hat nichts gesagt. Er hat nichts gesagt.
Oh nein, jetzt habe ich es nicht gehört. Felix Magath gesagt.
Er hat nichts gesagt. Lass es.
War der Trainer. Nee, Huub Stevens war Trainer.
Ja. Ach so, das überrascht.
Kann immer, damit liegt man nie falsch. Aber wisst ihr, wer auf der Bank saß als Ersatztorwart bei Schalke? Timo Hildebrand.
Ah, ja. Grüße, Timo. Mhm.
Aber gespielt hat Lars Unnerstall. Könnt ihr euch das vorstellen?
Nee.
Es ist wirklich jetzt eine kleine Exkursion, aber wenn Schalke schon mal bei Arsenal gewinnt, dann wollen wir auch die Startelf einmal durchgehen. Unnerstall, links hinten Fuchs, Höwedes Matip in der Innenverteidigung, rechts hinten Uchida, Doppel-6 Höger Neustädter, auf der 10 Luis Holtby, links außen Affelei, rechts außen Fafan und vorn Hüntela.
Ja, gut.
Aber Neustädter war ein guter.
Ja, und jetzt weiter.
Merkst du, ich will auch gar nichts dazu sagen.
Tore von Hüntela und Affelei, 0-2.
Ja. Dortmund gegen Schachtjo Donetsk im Achtelfinale. Donetsk damals, Hans, wofür war Donetsk bekannt?
Für sehr viele Brasilianer.
Sehr gut. Und so war es dann auch in diesem Jahr, in dieser Saison. Dortmund gegen Donetsk, eine Truppe, die man teilweise ja auch gar nicht so richtig kannte. Vor allem war das, fand ich, immer so ein bisschen wie so ein Talentepool. Viele dieser Brasilianer sind dann später bei großen Premier League Clubs gewesen. Wir haben zum Beispiel Fernandinho auf der 6, der ja später in der Premier League auf jeden Fall noch große Erfolge gefeiert hat. Im Sturm Luis Adriano, der dann auch noch, ich glaube, zu Milan gewechselt ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und wer wurde in der 62. Minute eingewechselt und hat ein Tor gegen Dortmund erzielt? Douglas Costa. Der später sogar zweimal beim FC Bayern war. Einmal davon gar nicht schlecht. Welches das war, weiß er selber nicht. Das Hinspiel in der Ukraine, ich habe es gesagt, ne, lange Ärmel, Handschuhe, 2-2 ging das Ganze aus. Darius Hrinne, Kapitän, kroatischer Tausendsasser, Außenverteidiger.
Links hinten, ja.
Schöner, direkter Freistoß, keine Chance für unseren heutigen Gast Roman Weidenfeller im Kasten. Mats Hummels hinten beim zweiten Tor der Ukrainer, beim Tor von Douglas Costa mit einem Fehler. Den macht er aber wenige Minuten später vorne wieder wett und köpft zum 2-2 Ausgleich. Also 2-2 nach dem Hinspiel. Irgendwie nicht so richtig geil, ehrlich gesagt. Klar, damals gab es die Auswärtstorregel, aber trotzdem kein so richtig befriedigendes Ergebnis. Rückspiel aber ganz souverän, kurz und schmerzlos, 3-0 Dortmund, also im Viertelfinale.
Haben Sie den Bayern schon mal was voraus? Das war nämlich eine echt wahnsinnig knappe Geschichte, also nicht nur die Gruppenphase. Ich weiß es noch ziemlich genau. Gegen Arsenal hat Bayern nämlich häufig gespielt in dieser Zeit. Immer, also ich glaube, Arsenal hatte meistens schon Angst, dass wieder die Bayern kommen, weil meistens sind sie rausgeflogen. In diesem Jahr auch, das wissen wir, aber es war wirklich haarscharf. Wir hören uns mal kurz an, was im Hinspiel passiert ist. Das war am 19. Februar 2013 in London, also ein Auswärtsspiel für die Bayern. Sie haben es gewonnen. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Es ist hinterher noch knapp geworden, aber das Hinspiel war okay.
Ribery. All in. And struck. Cruz. Early goal for Bayern Munich. As the Germans waste no time. And take a 1-0 lead over Arsene Wenger's club.
Hit it.
And in. Müller. Thomas Müller. With a lovely touch. And Bayern Munich takes a 2-0 lead. Back closure with the corner. Curls it in. Use it to him. The cross! And in! Mandzukic with his 19th goal of the season. And he gives Bayern Munich and Jupinkis a 3-1 advantage.
Jetzt also, müssen wir mal kurz aufdrücken.
Ja, genau. Bei welchem Namen kamen die größten Fragen?
Bei Tom Cruise. Aber Tom Cruise war Toni Kroos. Das ist einmal ganz klar. Das erste Tor hat nicht
Tom Cruise. Ich kann amerikanische Fußballkommentatoren nicht ernst nehmen. Es tut mir wirklich leid. Aber Müller zu sagen, also ja,
das zweite
klingt wie der Vorkoster durch bei Asterix und Kleopatra.
Thomas Müller. Ja. Ja.
Entschuldigung.
Ja.
Ja. Vorkoster.
Dann Lukas Podolski, ihr habt es richtig verstanden, hat ein Kopfballtor für Arsenal gemacht gegen die Bayern zum zwischenzeitlichen 1-2. Ja, das ist nach einer Ecke durchgeflutscht, das war echt ein komisches Tor, aber es, ich glaube, es war per Kopf, auf jeden Fall eine Art Bogenlampe nach einer Ecke, weil irgendwie sind ein paar Spieler davor eben nicht rangekommen. Ich hätte es nochmal gescheit anschauen sollen, muss ich sagen. Ich war nämlich dort, aber die Tore sind auf dem anderen, an der anderen Seite gefallen.
Ja, also das gerade zu Tisch.
Nee. Das letzte Tor, das 1-3, ist dann meiner Meinung nach.
Du musst am Ende dieser Folge mal sagen, wie viele Spiele, also bis zum Finale sozusagen, wie viele Spiele du im Stadion verfolgt hast.
Kann ich.
Vielleicht kannst du es nachher
bei jedem Spiel nachher dazu sagen, wo
ich war. Ja, genau. Ja.
Lukas Podolski, was für eine abgefahrene Karriere auch.
Und dann fand ich spektakulär. Mandzukic, 19. Tor der Saison, hat er gesagt.
Der war unwahrscheinlich
wichtig. Ey, Mandzukic, und da können wir ja dann nächste Woche noch drüber reden, müssen wir ja als Dortmund-Fan, muss ich sagen, leider. A, was es für ein geiler Kicker war und B, dass ich es echt schade fand, dass der so ein leicht unrühmliches Ende dann auch gefunden hat bei den Bayern, wie ich fand.
Das finde ich auch, ja, weil das wirklich, also heutzutage redet man oft darüber, wo kriegt man einen Stürmer her, der trifft, am besten spektakulär, und einen Lewandowski
und
kriegst
fies,
du natürlich nicht mehr.
Das ist auch geil.
Ja, ne? Aber der hat einen Ball abschirmen können, der hat Tore gemacht, der war eklig, wie du gerade sagst, ja, also der hat wirklich dem Gegner keine Freude bereitet, wenn du gegen
und
den spielen musstest.
Man muss dazu sagen, kleine Anekdote, unser Gast nächste Woche, Uli Köhler, mit dem war ich kürzlich unterwegs, und wir haben in einer Münchner Bar rein zufällig Mario Gomez getroffen. Mhm. Und Mario Gomez ist ja auch noch bei Amazon oder bei Prime als Experte am Start und hat sich ja auch nach seiner Karriere fit gehalten. Also der hat nach wie vor Schultern.
Es wurde so dunkel breit, in der
wie,
Bar.
Wie der ganze Tresen. Aber in dieser Saison kam der ja auch an Mandzukic nicht wirklich vorbei.
Nee, er ist eine Minute nach Mandzukics 3-1 Tor eingewechselt worden für Mandzukic. Da hat er gespielt, in der 78. kam er rein, aber nicht mehr so viel. Wir reden später noch über andere Partien. Mandzukic war nicht immer dabei, aufgrund Verletzungen oder Sperren. Dann war Gomez da. Aber man hätte eigentlich gedacht, ey, die haben für Gomez damals, glaube ich, 35 Millionen bezahlt, 2009 oder so.
Ja.
Ja. Und eigentlich denkt man natürlich, das war der deutsche Nationalstürmer, der wird bei den Bayern dann auch spielen. Aber Mandzukic war, auch wenn er nicht immer im Licht stand, sondern ab und zu eher im Schatten, der echt wichtigste Stürmer, den die Bayern in der Saison hatten.
Okay, also das Spiel ging aus 3-1,
Auswärtssieg für die Bayern. Und ich habe es gerade schon anklingen lassen, es wurde trotzdem nochmal eng, und das hören wir uns jetzt kurz an.
Hier ist Rositzky, Ball to Theo Walcott. And what a start that is for Arsenal, as Giroud tucks it home. And could this be the beginning of something special? And they have done.
Oh dear.
It really is on.
Das war, glaube ich, Gary Neville gerade.
Ja, oh dear.
Oh dear.
Genau, ja. Also 0-2 ging es aus in der Allianz Arena. Die Londoner haben nach 3 Minuten schon getroffen durch Giroud, wir haben das gehört, und Koscielny in der 85. Das war ein bisschen spät, und die Bayern hatten auch viele Chancen in dem Spiel, so ist es nicht. Aber
3-3?
Letztendlich ging es 3-3 aus. Heute gäbe es gar keine Auswärtstorregel mehr, da würde das in die Verlängerung gehen. damals sind die Bayern weitergekommen, aber das war echt...
Giroud, ne, ey,
also
wo wir eben gerade über
Minuten,
echte Neuner geredet haben, ey.
Ja, klar, aber also die letzten 5 Minuten aus Bayerns Sicht, das war natürlich wirklich ein enges Ding. Also auf einmal steht 0-2, wo du eigentlich denkst, auswärts 3-1 gewonnen, was soll da schon schief gehen?
Aber wie kannst du dir jetzt auch mal mit der Gruppenphase zusammengerechnet diesen Wackelpudding erklären? Das ist bei den Bayern irgendwie...
Das war total seltsam, muss ich wirklich sagen, weil ich war bei diesem Spiel auch im Stadion, um es gleich dazu zu sagen, und ich habe selten Bayern gegen Arsenal gesehen. Und also ich sag mal so, sie sind selten gegen Arsenal in Schwierigkeiten geraten, weil das Spielsystem von Arsenal und die Spielweise liegt eigentlich den Bayern. Da konnten sie immer ganz gut damit umgehen. Es gibt ja Gegner, da konnten die Bayern nicht so viel mit anfangen, aber Arsenal war meistens so eine Mannschaft, die wollten deswegen auch nie gegen Bayern spielen. Und dann war das 3-1 auswärts, war ein wunderbares Spiel aus Bayerns Sicht. Völlig okay, 3-1 auswärts, kannst du sagen, okay, jetzt haben wir ein Tor kassiert, aber völlig egal, du hast 3 auswärts gemacht. Hm. Und dann das Zuhause, das war so komisch, weil die haben da wirklich mit einer richtig guten Truppe gespielt, die Bayern. Also Neuer hat im Tor gespielt, ich gehe jetzt nicht alle durch, aber Robben hat gespielt, zum Beispiel Müller, Kroos, Mandzukic, Javi Martinez hat gespielt, Alaba, Lahm.
Ja.
Also da haben es nicht so viele gefehlt. Ribéry hat gefehlt, ja okay, aber trotzdem.
Ja,
0-2, das war echt haarscharf.
Das und hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Arsenal hat auch eine gute Mannschaft gehabt. Du hast gerade schon bei dem Kommentar hast du gerade schon gesagt, oh, als du die gehört hast, wer da alles da war, Walcott und Rosicki dabei und Giroud und natürlich Cazorla. Arteta hat noch gespielt übrigens als Kapitän.
Und das fand ich bei Arsenal ja immer geil. Auch
Mertesacker, nicht zu vergessen.
Oh Gott, auch zu der Zeit. Klein, schnell und vorne hast du halt den Turm, Giroud, um den hast du die ganze Zeit rumspielen können. Cazorla, Rosicki, Arteta. Die haben die sich die Bälle hin und her geschoben und dann stand da eben ein Giroud, der ja heute noch abliefert. Ja, finde ich spektakulär. Und jetzt gehen wir ins Champions League Viertelfinale. Ich habe gesagt, 2-2, 3-0 gegen Donetsk im Achtelfinale. Das Viertelfinale der Dortmunder ist so spektakulär, dass wir da sogar eine ganz eigene Folge zu gemacht haben. Wer die noch nicht gehört hat, Folge 82 war das, da haben wir mit Kai Dittmann gesprochen, der damals das Rückspiel der Dortmunder, das Heimspiel gegen den FC Malaga, kommentiert hat für Sky. Jeder Fußballfan muss das kennen, dieses Spiel.
Seitdem wird Santana mit 8a geschrieben.
Ja, mindestens. Das ist ungefähr so wie Ricken Lupfen jetzt. Ja, es ist Felipe Santana mit 8 oder 9 A's. Seit der Folge folgt uns übrigens Felipe Santana bei Instagram,
ja?
Weil wir ihn da verteckt haben. Das ist,
so bald mal eine Legendenfolge machen.
Felipe Santana? Ja, er ist Carlos Santana. Aber egal. Deswegen, weil wir eine ganze Folge darüber gemacht haben, ich habe es gesagt, die 82, jetzt nur die aller kürzeste Version. Hinspiel 0-0, das Rückspiel, ja, da stand es kurz vor Schluss 1-2 aus Dortmunder Sicht, also man wäre raus gewesen. Die Spieler von Malaga haben das 2-1 erzielt aus eindeutig abseitsverdächtiger Position. Dortmund brauchte also noch 2 Tore. In der ersten Minute der Nachspielzeit hat Reus das 2-2 erzielt, man brauchte aber noch einen Treffer. Naja, und dann ja, gab es das hier.
Schmelzer! Lewandowski, Schieber, jetzt ist Reus! Santana! Eliseo, alle drauf, nein, Reusch, nicht so früh. Eliseo, Schein, Schmelzer, Gasse, das ist Schluss, aus, vorbei, in einem unfassbaren Spiel gewinnt Jürgen Klopp mit Borussia Dortmund nach 1-2 Rückstand in den letzten 120 Sekunden gegen Malaga mit 3-2, steht im Halbfinale und belohnt sich für eine unglaubliche Champions-League-Saison. Gratulation, Glückwunsch, Wahnsinn, das ist unfassbar.
Für mich immer noch, also mein persönlicher Lieblingsmoment, YouTube, wo sonst, ich glaube, es ist BVB Total oder BVB TV.
Ja, ja. Nobby Dickel.
Nobby Dickel und sein Assistent, der Assistent, glaube ich, sagt die ganze Zeit, wer hat getroffen?
Ja.
Wer ist der Torschütze? Und dann verlieren beide völlig den Überblick, weil natürlich das ganze Stadion
ja
aus allen Nähten auch knallt und dann irgendwann Santana und dann ist das Ganze verkündet und dann hörst du irgendwann nur einen Dortmund-Fan, der schreit, Pfeife ab!
Ja, also das war jetzt wie gesagt die kürzeste aller Kurzversionen. Wer das Ganze nochmal in kompletter Länge hören möchte, mit allen Ausführungen von Kai Dittmann, die Folge, ich weiß noch, die haben wir damals während des Lockdowns mit Kai aufgezeichnet, der damals wirklich sehr geplättet war von diesem Live-Call eben von ihm selber, weil er meinte so, oh wie krass, und jetzt sitze ich gerade Samstag für Samstag im Stadion und kommentiere in einem leeren Stadion. Mhm. Das macht mich gerade ganz schön traurig, ja, auch. Das weiß ich noch, das war ein sehr interessanter Moment. Ja, dieses Viertelfinale werde ich für immer mit dieser Saison verbinden. Mario, kannst du mit deinem Bayern-Viertelfinale da irgendwie gegen anstinken?
Ich mache es auch so kurz wie du, aber aus anderen Gründen. Es war nicht so richtig besonders. Es ging gegen Juventus Turin, auch gegen die haben die Bayern oft gespielt, davor schon und danach nochmal wieder in der Champions League. Aber es war echt ein eindeutiges Ding. Die Italiener konnten da nicht so richtig dagegen halten. Das Hinspiel, bei dem ich war, ging es 2-0 aus. Beim Rückspiel war ich nicht übrigens. Da ging es aber auch 2-0 aus. Also wir können es ganz kurz durchgehen. Im Hinspiel, also in München, 1-0, erste Minute, nach 23 Sekunden, Fernschuss von Alaba, ich weiß nicht, ob ihr es noch irgendwie vor Augen habt, das war, ich will nicht sagen ein Gurkenschuss, aber es war fast 30 Meter und Buffon hält den nicht, weil nach 23 Sekunden hat er wahrscheinlich gedacht, da schießt noch gar keiner aufs Tor. Und dann, ja, in der 63. ist es 2-0 gefallen. Luis Gustavo, Buffon, ja, hat ihn prallen lassen, also nicht unbedingt die beste Figur abgegeben an diesem Abend. Entschuldigung, also Gustavo hat nicht das Tor geschossen, sondern Buffon hat ihn prallen lassen und dann spielt den Abpraller Mandzukic auf Müller und der schiebt ihn aus einem Meter über die Linie. So ist es richtig. Das Tor war nicht von Gustavo, er war nur involviert in der Entstehung. Und dann eine Woche später, am 10. April 2013, ging auch das Rückspiel 2-0 aus für die Bayern. Mandzukic hat ein Tor gemacht nach knapp über einer Stunde, Freistoß Schweinsteiger. Es war auch ein Abpraller. Da kann man Buffon jetzt keinen großen Vorwurf machen, da war echt schwer, den zu halten, aber trotzdem Abpraller. Und dann in der Nachspielzeit Claudio Pizarro mit dem 0-2. Und damit stehen die Bayern im Halbfinale. Das war jetzt wirklich die kürzeste aller Versionen zum Juve-Spiel, weil das war einfach eindeutig. Das Halbfinale wird jetzt auch eindeutig, aber das war zumindest überraschend.
Aber ich will jetzt nicht dir oder dem FC Bayern zu nahe treten, aber im Vergleich zu Dortmund klingt die gesamte Champions-League-Saison bis hierhin wie ein Abpraller.
Das kann sein, aber warte mal aufs Halbfinale, Hans.
Übrigens, Chronistenpflicht, weil wir vorhin Schalke so gelobt haben. Wir haben ganz vergessen, das zu erwähnen. Die sind im Achtelfinale rausgeflogen. Hinspiel 1-1 gegen Galatasaray und Rückspiel haben sie 2-3 verloren.
Zu Hause, gell?
Genau, ja, also Schalke.
Ah, das weiß ich noch.
Da haben sie auswärts nämlich ein 1-1 geholt, was echt gut war, und dann verlieren die daheim gegen Galatasaray.
Ja, genau, Schalke ist da rausgeflogen gegen Galatasaray. Galatasaray damals, das klingt jetzt erstmal so, dass man denkt, ja, wieso, wer hat denn da gespielt? Ja, das war eine geile Truppe. Damals hat da unter anderem auch Didier Drogba und Wesley Sneijder gespielt. Also das war schon wirklich spektakulär, Galatasaray dann im Viertelfinale, während die Bayern Juve raushauen souverän und Dortmund gerade so gegen Malaga weiterkommt, fliegt Galatasaray, ja, nach einem 0-3 im Hinspiel gegen Real Madrid, dann aber gewinnen sie das Rückspiel 3-2 und fliegen dann am Ende gegen Real raus mit 3-5 Toren. Also das war das dritte der Viertelfinals und das vierte war sehr spektakulär, ähnlich wie bei Dortmund gegen Malaga. Das war PSG gegen den FC Barcelona. Da ging das Hinspiel 2-2 aus und das Rückspiel 1-1. Da ist Barca also nur wegen der Auswärtstorregel weitergekommen, um dann im Halbfinale eben auf die Bayern zu treffen.
Es ist eigentlich unvorstellbar, wenn man weiß, was in der Saison zuvor passiert ist. Die Bayern-Finale in München verloren und dann bist du wahnsinnig nah dran. Im nächsten Finale, ein Jahr später in Wembley. Aber du musst den FC Barcelona schlagen. Und das ist eigentlich so ungefähr die größte Herausforderung im Weltfußball gewesen, abgesehen von Real Madrid, die im anderen Halbfinale waren, gegen Dortmund. Also es war alles möglich. Entweder ein deutsches Finale in Wembley, ein Klassiko in Wembley oder eine Mischung aus beidem. Es war für Barca damals das 6. Champions League Halbfinale in Serie. Bayern war aber auch 2010 und 2012 im Finale, also auf dem Weg ins dritte Endspiel in 4 Jahren. Nur 2011 haben sie es nicht gepackt, weil sie gegen Inter rausgeflogen sind. Aber jetzt müssen wir auch noch darüber sprechen, Olli, du kommst wahrscheinlich auch noch gleich darauf. Abgesehen von diesen Champions League Halbfinals gab es natürlich noch andere Schlagzeilen, die da in der Presse umeinander waren. Erstens, die Steueraffäre von Hoeneß ist zu der Zeit rausgekommen. Und zweitens, Mario Götze ist auch rausgekommen, dass er zu den Bayern wechselt und dem BVB abgekauft wird durch eine festgeschriebene Ablösesumme von 38 Millionen, glaube ich, waren es. Und das war natürlich, also bevor ich zum Spiel eingehe, zur Unzeit für den BVB.
Ja, genau, das kam an dem Tag des Halbfinalspiels der Bayern raus.
Ja, genau.
An dem Tag, einen Tag also, bevor der BVB zu Hause gegen Real Madrid im Hinspiel...
Gut, dass wir es chronologisch gemacht haben.
Es kam da raus... Jürgen Klopp wurde deswegen auf der Pressekonferenz, und wir bleiben jetzt mal wirklich chronologisch, Jürgen Klopp wurde auf der Pressekonferenz am Nachmittag diese Pressekonferenz in der Champions League findet ja immer einen Tag vor dem Spiel statt. Und dort wurde er darauf angesprochen und man merkt Jürgen Klopp an, wie angefressen er ist.
Bitte schön, Ihre Frage.
Alex Klein, WDR. Herr Klopp, mich würde interessieren, wie die Mannschaft speziell damit umgeht. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auf so Floskeln verzichten würden, wie die Jungs sind Profis genug.
Also erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich sehe Sie hier zum ersten Mal, aber direkt eine Forderung zu stellen, was ich zu sagen habe. Hut ab. Welches Ressort? Was machen Sie? Tierfilme? Sport? Oh, okay, alles klar. Wir sind nur deshalb so enttäuscht. Klar, wie gesagt, ein Spiel wie Mario möchte man nie verlieren, idealerweise. Aber ich würde auch gerne noch sehr lange mit Kuba zusammenarbeiten, den ich für genauso einen außergewöhnlichen Spieler halte. Aber der will ja nicht zu Pep, der will ja bei mir bleiben. Und glaube ich zumindest. Und dementsprechend ist es einfach so, dass ja, wir jetzt alle, finde ich, dazu aufgerufen sind, einfach zu zeigen, dass Borussia Dortmund über allem steht. Wir alle sagen immer, Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein. Wir haben jetzt die Chance, das zu zeigen.
Ich finde das sehr interessant, was der Kollege sich traut zu sagen. Also jetzt ja. Nicht bitte in irgendwelche Plattitüden ausweichen. Ich würde ganz gerne mal vor Zweitligaspielen zu den Trainern sagen, bitte Gegner beschreiben, außer das Wort brutal benutzen.
Maximal außer, auch.
Maximal, ja. Kompakt und Umschaltspiel.
Ja, ich habe Bingo.
Ich glaube, der Trainer würde da sitzen und sagen, ja.
Ja, das war verrückt. Also Jürgen Klopp saß neben Jakub Blaschikowski, deswegen sagte er auch, ich würde auch gerne für immer mit Kuba zusammenspielen, ne, und so weiter. Und Blaschikowski saß so daneben und lachte so in sich rein, als Klopp dann sagte, aber der will ja gar nicht zu Pep, der will ja hier bei mir bleiben. Und Kuba guckte nur so in die Kamera so, was soll ich denn jetzt auch anderes sagen? Aber ja, das hat auf jeden Fall die Ruhe bei Borussia Dortmund, die es gab eigentlich, und die Zufriedenheit, diesen Moment des in sich Ruhens und des Fokussiertseins total auseinandergerissen und durcheinander geworfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wo ihr damals wart. Ich weiß es nämlich noch ganz genau, denn ich war in der S-Bahn Richtung Unterföhring, denn ich hatte an dem Abend, als das rauskam, hatte ich die sogenannte Nachttickerschicht.
Ach, herrje.
Diese Nachttickerschicht fing um 0.30 Uhr an.
Bis 9 Uhr.
Und die ging bis 9 Uhr morgens. Und um 23 Uhr irgendwas meldete die Bild-Zeitung: Hammerwechsel, jetzt fix, Götze wechselt zum FC Bayern. Das war eine Ausstiegsklausel, die musste bis zu dem Tag gezogen werden. 37,5 Millionen war irgendwie festgeschrieben. So, und ich saß in der S-Bahn, bling, unser Dienst BlackBerry, den wir damals noch hatten bei Sky, ging los und dann hieß es Breaking News in der Bild, was machen wir jetzt? Und ich war gerade kurz vor Unterföhring, musste dann noch schnell zu Sky laufen, um dann irgendwie da, irgendwie kurz vor Feierabend für die Spätschicht, mussten wir dann noch groß unseren BVB-Reporter damals aus dem Bett klingeln. Und das war spektakulär. Deswegen weiß ich noch ganz genau, wo ich da damals war. Und das hat mich als Dortmund-Fan total getroffen. Nicht so sehr, dass es die Bayern waren, sondern dass es halt dieses Timing. Du hattest irgendwie eine geile Saison und eine geile Champions-League-Saison. Und dann war das so kurz davor gegen Real Madrid, gegen die du ja in der Gruppenphase einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt hast. Also du wusstest, wie du sie knacken kannst. Und Mario Götze war nicht gerade dein unwichtigster Spieler. Und ausgerechnet da wird das dann rausgebracht.
Ja, wie kam das bloß raus?
Ja.
Es hat sich natürlich irgendwie dann auch nochmal so ein bisschen Geschichte auch wiederholt. Also Miro Klose, Werder Bremen und damals der Wechsel zu den Bayern.
Das war aber nochmal eine andere Hausnummer jetzt.
Ja, das war halt also insofern
das,
krass.
Das Götze, halt, der Götze-Wechsel war wirklich...
Das kam irgendwann um 23 Uhr irgendwas raus. Also das war... Ja, es war spektakulär.
Aber auch da war ja das Timing irgendwie ungeschickt, wo du dann auch sagst, hey, das ist immer noch so in der entscheidenden Phase der Saison. Lass doch bitte das Ganze jetzt irgendwie...
Für wen war es ungeschickt und für wen war es eventuell geschickt?
Ja, du hast schon recht, aber es ist natürlich im Fall Götze, du hast es eben so schön auch beschrieben also in Kombination auch mit Marco Reus, da geht natürlich auch jemand vom Hof, von dem du weißt, der kann hier eigentlich eine Ära bringen. Ja. Ne?
So, dann machen wir jetzt chronologisch weiter. Hinspiel, die Bayern
genau.
Gegen Barca.
Das war eben an diesem Abend, deswegen war es jetzt wichtig, dass wir das noch besprochen haben, weil ein paar Stunden später haben die Bayern dann gespielt, nach dieser Pressekonferenz von Klopp, die er natürlich am Tag vor dem Spiel gegeben hat. Hans, jetzt kommen wir dazu, was du vorhin gesagt hast. Jetzt ist es nämlich soweit, dass Mandzukic gesperrt ist. Er hat das Hinspiel nicht spielen können, wegen einer Gelbsperre. Mario Gomez ist aufgelaufen. Ansonsten aber Bayern mit wirklich voller Kapelle, was sie normalerweise so brauchen in diesem Champions League. Ja, Heinkes hat vor dem Spiel gesagt, Schweinsteiger ist für uns lebensnotwendig. Und Matthias Sammer hat gesagt, er ist das Gehirn unserer Mannschaft. Also nur um zu wissen, wie wichtig Bastian Schweinsteiger damals war. Auch wenn er nicht immer die Tore gemacht hat. Aber das war schon wirklich eine brutale Saison. Und bevor wir jetzt gleich hören, wie die Tore gefallen sind und wer sie geschossen hat, muss ich einmal sagen, das war wirklich die beste Stimmung, die ich in der Allianz Arena jemals erlebt habe an diesem Abend. Besser auch als beim Finale 2012, weil das war ja offiziell kein Heimspiel. Hm. Da waren nicht so viele Bayern-Fans da, sondern da weiß gar nicht, ob man das halbieren muss. Wahrscheinlich zwischen Bayern und Chelsea, wie auch immer. Aber jetzt war es halt ein richtiges Heimspiel. Es war ein Champions League Halbfinal-Hinspiel gegen Barcelona. Die Bayern haben gewusst, irgendwie müssen wir das Hinspiel ja eigentlich gewinnen. Ein Unentschieden wird zu wenig sein, um nach Barcelona zu fahren. Die Stimmung war brutal. Das war sonst in der Allianz Arena nur vielleicht bei 60 gegen Kiel, als sie den Abstieg in die dritte Liga verhindert haben. Als die Münchner Journalisten auf den Tischen getanzt haben, die ganzen alten 60er-Fans. Auch übertrieben gesagt, aber da war die Stimmung echt auch gut. Aber das Beste, was ich in der Arena erlebt habe, in Sachen Stimmung, war dieses Spiel.
Wo sie ja hinten raus die Sitze abgebaut haben.
Ja, da war ich eben auch noch. Das war wirklich unfassbar, aber egal, anderes Thema, können wir vielleicht irgendwann auch noch drüber reden. Jetzt also, bevor ich sage, wie es ausging, hören wir einfach die Tore an.
Robin chippt den Ball, da sucht der Dante, der kommt und Müller mit dem Tor, 1-0, Kopfball, die Torwartess ist dran, aber der Ball ist im Tor. Ja, ist auf jeden Fall der Ball im Tor, Gomez hat es erzielt, 2-0 nach der Ecke von der rechten Seite.
Ribéry coming forward in the center is Marcel Schweinsteiger. He might take a shot. No, Aaron Robert's on the far right. Robert is going to go on his own. Robert goes down into the line. Penalty zone. Robert. Robert scores. The 3-0 for Bayern Munich. And what a goal that was! Unbelievable goal by Aaron Robert for Bayern Munich. Pass to Ribéry. Ribéry to Alaba. That's coming in. Alaba forward to the center. Next goal.
Mario, wie geschockt warst du?
Das war unfassbar.
Weil das, also es ist,
ich hätte
gar
mit
so,
allem gerechnet.
Jubeln, das ist ja,
ja, ja,
geschockt sein.
Und
oder?
Ich war auch privat da, muss ich sagen. Es hatte nichts mit der Arbeit zu tun. Ich weiß noch, dass ich da im zweiten Rang in der ersten Reihe saß, also quasi am Balkon. Es war unglaublich. Ich habe selber mich auch noch nicht so erlebt in dem Stadion, dass ich so ausrasten kann und mich so freuen kann. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit einem 4-0 gegen Barca. Ich sage euch jetzt die Mannschaftsaufstellung von Barcelona. Es ist unmöglich, gegen diese Mannschaft 4-0 zu gewinnen. Im Tor Victor Valdes, okay. Links hinten Jordi Alba, rechts hinten Dani Alves. Im Zentrum Piqué und Bartra übrigens, Olli, der noch sehr jung war damals. Puyol war nicht dabei. Aber jetzt das Mittelfeld. Xavi, Iniesta, Busquets. Vorne spielt Messi von Anfang an. Der war angeschlagen, war nicht klar, ob er spielen kann. Aber er hat von Beginn an gespielt. Pedro und Alexis Sanchez. Und dann zu Hause gegen Barca 4-0. Das war jenseits meiner Vorstellungskraft.
Die sehr berühmte Szene, wie ich finde, wie Müller Jordi Alba sperrt.
Vor dem 3-0 von Robben.
Das ist für mich so das prägende Bild dieses Spiels.
Ja.
Und es ist, glaube ich, im Nachgang auch nie besprochen worden, ob das jetzt eigentlich regelwidrig war oder nicht.
Man kann theoretisch sagen, sage ich auch, das kannst du abpfeifen. Das ist schon, der stellt die Schulter rein, der blockt ihn weg. Vor diesem dritten Tor, also wenn diese 15 Sekunden Zurück-Taste drücken jetzt, die es überall gibt, das ist ja ein Konter der Bayern.
Ja.
Und Ribéry hat den Ball und er trickst Messi so aus, dass Messi umfällt und auf dem Boden sitzt.
Ja.
Und das war diese eine Szene, da gibt es auch ein Foto davon, was eigentlich alles beschreibt, was an dem Abend passiert ist.
Ja.
Weil es gab auch ein paar Jahre später ein Spiel im Camp Nou, wo Messi den Boateng so austrickst, dass der gleich rückwärts umfällt.
Auf Schlittschuhe schickt,
und das ist in dem Moment Messi selber passiert, weil Ribéry ihn so stehen lässt. Und dadurch kommt der Ball dann zu Robben und Müller blockt den Alba, das stimmt. Und das kannst du auch abpfeifen. Absolut.
Ich finde nur, dass diese Szene hat so Symbolcharakter für das gesamte Duell, Hin- und Rückspiel. Barca einfach irgendwo an die bayerische Wand gelaufen. So.
Ja, ja, klar kannst du faul pfeifen, aber einem geschenkten Foul schaut man nicht ins Maul.
Schon mal gar nicht bei Thomas Müller. Ne?
Ja, 4-0 also.
Ja,
4-0.
Genau, 4-0 und ich glaube, es wäre schlau, wenn du jetzt mit dem Rückspiel weitermachst. Ja, genau, weil ich mache dann gleich mit dem Halbfinale, mit dem Hinspiel weiter und werde dann Roman dazu holen.
Ja, dann machen wir es doch so. Das Rückspiel war am 1. Mai 2013. Ich bin mitgeflogen, ich war dort. Das war ein unglaublich gutes Spiel. Also das Hinspiel sowieso, aber das Rückspiel dann auch. Vor dem Spiel Barca total selbstbewusst. Gell? Denkst du dir, die haben 4-0 auf den Sack bekommen. Wieso sagen die jetzt solche Dinge? Wie zum Beispiel Piqué. Wenn eine Mannschaft ein 0-4 aufholen kann, dann ist es die unsere. Und dann habe ich gedacht, ja, puh, vielleicht hat er ja recht.
Der
wird es wohl wissen. Der hat schon mal mit Messi gespielt. Aber gut, okay. Dann erinnert man sich zurück, so als Bayern-Anhänger, 8. April 2009. Das war das letzte Spiel im Camp Nou. ihr wisst, wie es ausging, 0-4 nämlich. Das war nämlich das sensationelle Duell zwischen Christian Lell und Lionel Messi und Jürgen Klinsmann und Pep Guardiola. Ja, da denkt man sich schon, ach hey, ey, gut, dass es 4-0 steht, weil wenn es wieder 4-0 ausgeht, es gibt zumindest eine Verlängerung. Aber okay, es ist alles nicht passiert. Bei diesem besagten Spiel, da haben übrigens auch noch Breno und Massimo Oddo gespielt. Also nicht bei diesem, was jetzt kommt, sondern das 2009er Spiel. Also eine völlig andere Welt, obwohl nur 4 Jahre dazwischen sind. Ja, ich sag mal so, Aufstellung, Jordi Alba gesperrt. Abidal hat damals auch noch bei Barca gespielt, war aber verletzt, konnte auch nicht. Puyol nicht dabei, Mascherano nicht dabei, Messi fit, fraglich, spielt er nicht. Zu Beginn nur auf der Bank gewesen, obwohl sie 4 Tore aufholen mussten, das will auch was heißen. Naja, und dann gab es bei Bayern eigentlich ein großes Thema und das war, man steht mit 1,5 Beinen im Finale, jetzt bloß keine gelbe Karte kassieren. Damals konnte man noch fürs Finale gesperrt werden. Mhm. Und es gab 6 Bayern-Spieler, die bei einer gelben Karte das Finale verpasst hätten. Und es waren nicht ganz unwichtige, zum Beispiel Schweinsteiger, Lahm und Martinez. Gustavo, Gomez und Dante auch. Auch wichtig, aber vor allem Schweinsteiger, Lahm, Martinez. Stellt euch das mal vor. Es ging gut aus, das ist mal gleich dazu gesagt. Sie haben nicht so viel faulen müssen in dem Spiel, sondern sie haben eher Tore gemacht. Und das nicht zu knapp.
David Alaba, the Bayern left back, who pings it from left to right and finds Robin in space, left side of the penalty area. Robin! Oh, Bayern take the lead and that's the goal that surely will take them to Wembley. Arjen Robin, what a goal! Caressing the ball forward now, it's Luis Gustavo. Nice ball through from Ribery. Oh, and an own goal from Pique. And that, ladies and gentlemen, is that. Bayern lead by 2-0.
Bitte buchen Sie Ihren Flug nach London am 25. Mai. 2-0 für die Bayern in der 72. Minute. Links raus auf Ribery. Der Flanke auf den zweiten Posten, Müller. Und Sie glauben das nicht. 3-0. 3-0. Thomas Müller in der 76. Minute.
Mario, du musst dazu sagen, du hast dich die letzten Tage in deine Grotte eingeschlossen zu Hause, hast diese Tore nochmal
nachgespielt.
Nee, du hast ja das auch, hast sie zusammengeschnitten, hast nochmal eigene Musik komponiert.
Genau, und dann drunter gelegt.
Das kann man schön sagen, ausfällt. Dass Mario sich in Hans Zimmer eingesperrt hat.
Ja!
Das war gar nicht mal so verkehrt.
Gar nicht mal so doof.
Du solltest mal sagen. Immer diese Überleitung oder diese guten Andeutungen so zu kommentieren. Also einfach mal stehen lassen.
7-0, meine Damen und Herren, ging es insgesamt aus. 4-0 und Wahnsinn. 3-0, die haben Barca sowas von weggeschossen. Und ja, Hans, du hast recht, bis dahin war die Champions-League-Saison nicht das Gelbe vom Ei, meinetwegen. Sie sind so weit gekommen, wie sie halt kommen mussten. Völlig logisch. Aber dann, das war echt mehr als ein Ausrufezeichen. Wir können gleich Olli fragen, wie das in Dortmund so ankam. Die haben ja gewusst, gegen wen sie dann im Finale spielen müssten. Und wenn das, egal welche Mannschaft ist, muss nicht Bayern sein, aber die dann 7-0 gegen Barca im Halbfinale zusammengerechnet gewinnt, dann ist das schon, also weil wirklich, man sagt immer Ausrufezeichen, aber das waren 3 am Stück oder 7 sogar.
Ja, ich also, würde sagen, ja. Das Spektakuläre war natürlich, dass man ja bei Barcelona immer noch die Pep-Jahre irgendwie im Hinterkopf hatte und Messi war eben immer noch da und war ja nicht auf dem absteigenden Ast.
Ja. Und man muss auch sagen, obwohl ja jeder weiß, dass am Ende auch der Titel dabei rausgesprungen ist, bekommt ja das Halbfinale oder beide Halbfinals immer noch einen ganz eigenen Charakter oder haben sie in der Geschichte des FC Bayern. Weil es einfach so außergewöhnlich überzeugend war.
Ja. Und jetzt zum BVB.
Ja, da ist die Überleitung von überzeugend gar nicht mal so weit, ehrlich gesagt. Wir haben eben gerade schon Jürgen Klopp gehört, der gesagt hat, angesprochen auf diese Mario Götze-Personalie, ne, dass er dann irgendwie da rauskam, einen Tag vorher. Jetzt müssen wir alle mal zeigen, dass Borussia Dortmund ein spezieller Verein ist, dass wir größer sind als einzelne Spieler. Und so war es dann auch. Die Stimmung war wirklich gut im Signal Iduna Park. Es ging gegen Real Madrid. Ja, nur um ein paar Namen zu nennen, wir haben es ja eben gerade schon gesagt, Özil zum Beispiel, Benzema zum Beispiel, Pepe in der Innenverteidigung, Sergio Ramos in der Innenverteidigung, Ronaldo vorne noch drin, also wir haben genügend große Namen, dass dieses Duell eben auch ein großes werden kann und Mario, wie sagst du immer so schön, große Spiele werden von großen Spielern entschieden?
1a, zitiert.
There's a good ball for Lewandowski! And it's been given away at the other end. This could be a key moment of the game. Cristiano Ronaldo equalizes. And Dortmund are furious.
clearance for Khedira. Ruiz with the shot. He's got to be offside, surely. No, the goal counts. Lewandowski has scored again. Causing Real Madrid problems. And it comes again to Lewandowski. Oh, what a goal. What a hat-trick. What a night for Lewandowski and Borussia Dortmund.
What a player he is.
But again here now, back could be a penalty and is.
Ich glaube, bei dem dritten Tor von Lewandowski, wenn ich bei den Bayern immer wieder bei Jordi Alba und bei Müller bin, bin ich in diesem Halbfinale immer wieder bei diesem auf engstem Raum sich irgendwie lösenden, befreienden Robert Lewandowski, der den Ball zurückzieht und ihn dann so humorlos unter die Latte jagt. Das war für mich... Also man konnte damals auch die Karriere noch nicht voraussehen von Robert Lewandowski, aber das ist für mich so vielleicht die Sternstunde gewesen, die ihn heute zu dem gemacht hat.
Der das war das dritte Tor, gell? War das unwahrscheinlich gut.
Ja, vor allem hat ihn das auf halt auch in ganz Raum. Europa bekannt gemacht. Also natürlich, die richtigen Fußballfans, die kannten den auch schon vorher.
Ja.
Aber dann so richtig wirklich on the map gebracht sozusagen, wie man dann immer sagt, das hat dieses Spiel, der war wirklich so, also es war so unfassbar und er hatte sich in der Gruppenphase schon gegen Sergio Ramos durchgesetzt, der wirklich, ey, der hat ihn so bearbeitet, das war so krass und in dem Spiel auch, Ramos musste als Rechtsverteidiger spielen, weil Carvajal angeschlagen war, deswegen haben Varane und Pepe in der Innenverteidigung gespielt, auch keine ganz netten Kontrahenten, also da wird auch viel kratzen, beißen, treten, aber Lewandowski, der da so cool und so ruhig, der macht das 1-0, das ist Ball von der linken Seite, er macht das lange Bein, zack, dann macht Hummels einen katastrophalen Rückpass zu Weidenfeller, der Ball ist viel zu kurz, dadurch spritzt jemand dazwischen, flankt in die Mitte, Ronaldo 1-1 und da dachte ich schon, oh nein, Auswärtstor, oh nein, Ronaldo, jetzt hat man den ins Laufen gebracht, ich glaube, das war sein Das war das sechste Champions-League-Spiel in Folge, in dem Cristiano Ronaldo getroffen hat. Also der war wirklich ja auf der Höhe seiner Zeit. Der war einfach, oder ne, wir erinnern uns ja alle noch an seine Rekordsaisons im Real-Trikot. Und dann macht Lewandowski einfach das zweite, wo Mourinho hinterher gesagt hat, es war klar abseits, war es aber nicht, es war gleiche Höhe. Dann Hans dieses Tor, wo er wirklich den Ball mit der Sohle zurückzieht und dann den Ball so aus 6-7 Meter unter die Latte knallt. Und dann das letzte Tor, da wird Reus gefoult, ob das jetzt ein Foul war oder Peng, er wird auf jeden Fall geschubst bei der Ballannahme und Lewandowski ist es dann, der kurz vor Schluss den Ball einfach humorlos in die Maschen jagt. Und, das ist Lewandowski auch immer eigen, er weiß genau, was er da tut. Wir erinnern uns noch an unsere Folge über seinen Fünferpack gegen Wolfsburg, wo er immer gezeigt hat, ein Tor, zwei Tore, drei Tore, vier. Hier war es auch so. Der macht das zweite Tor, zeigt zwei auf die Südtribüne. Macht das dritte Tor, zeigt drei. Macht das vierte Tor, zeigt vier. Ist es also, Lewandowski ist weit davon entfernt, derjenige zu sein, der sagt, ach ja, ist doch egal, wer die Tore macht. Hauptsache, wir gewinnen. Nein, ich will die Tore machen, deswegen gewinnen wir.
Aber es wäre,
das fand ich so beeindruckend.
Aber es wäre irgendwie noch erstaunlicher, wenn er nach dem ersten Tor eine 2 zeigen würde und nach dem, also wenn er es quasi ankündigt, da kommt gleich noch eins.
Man muss sagen, auch wenn Jürgen Klopp, ja natürlich, nicht der Topspieler war wie Lewandowski, die beiden eint etwas.
Das ist ein außergewöhnlicher Abend. Ich habe auch mal 4 Tore geschossen. 1990 in Erfurt. Das ist in meiner persönlichen Geschichte auch ganz weit vorne und ich denke, Levi wird das auch nicht vergessen.
You said that you once scored 4 goals.
Yes.
I wanted to know if they were quite as brilliant as the 4 goals that Lewandowski scored tonight. And whether you could explain to us what it is that makes him such a dangerous striker.
Yes, one of them were similar.
Diese Champions-League-Saison übrigens war Jürgen Klopps Bewerbungsrunde
Volle
für
Kanne.
Einen Top-Job in der Premier League.
Ja.
Diese Journalisten bei dieser PK, es war kein Spiel gegen eine englische Mannschaft und trotzdem, Jürgen Klopp sagt vor der letzten Frage, als Sascha Fligge, der Mediendirektor des BVB, irgendwann in die Runde guckt und sagt, wir haben noch Zeit für eine Frage, sagt Jürgen Klopp, Entschuldigung, darf ich auch nochmal Deutsch reden? Mhm. 10 Fragen wurden vorher gestellt, 9 davon auf Englisch. Nur
aber
von
das war
Sun,
halt
Guardian, The Times. Das ist krass, weil wirklich diese englischen Journalisten waren verliebt in ihn.
Das ist so unterhaltsam.
Ja.
Wenn wir das jetzt anhören.
Es gibt Applaus
jeder
auf einer Trainerpressekonferenz.
Ja, jeder hat so ein Grinsen im Gesicht, wenn man denkt, Mensch, das war schon cool, als Kloppo noch so ein lustiger Kerl war.
Ja.
Das ist jetzt ein bisschen anders, natürlich auch, weil er jetzt alles auf Englisch macht und weil es auch bei Liverpool nicht immer jetzt so super lief. Und er hat da auch ganz charmante Antworten gegeben in Liverpool. Aber ich glaube, die Hochform hat er zu der Zeit in Dortmund gehabt.
Wer übrigens neben Jürgen Klopp auch happy war, dass das Hinspiel so ausging, wie es ausging, war Mario Götze. Denn es gab nur zu Beginn des Spiels leichte Pfiffe von der Südtribüne gegen Mario Götze. Aber im Laufe des Spiels war natürlich ja die Stimmung großartig, weil eben Lewandowski für diese großartigen Momente gesorgt hat und das Spiel ging am Ende 4-1 aus. Ich will nicht sagen, dass es den Fans dann egal war, dass Götze gegangen ist. Ich glaube, sie haben es einfach nur vergessen.
Und ich finde auch, um den Vergleich zu ziehen zu den Bayern, Mario, du hast jetzt eben aus eigener Perspektive gesagt, es war für dich vielleicht die größte Atmosphäre überhaupt in der Allianz Arena. Du merkst ja schon, dass so der 12. Mann in Dortmund in dieser ganzen Saison einen unfassbaren Stellenwert hatte oder auch ein entscheidender Faktor war. Also Gruppenphase immer gegen die großen Mannschaften durchgesetzt, vor allem zu Hause irgendwo über sich hinausgewachsen. Jetzt hast du Malaga, Santana, jetzt auch nochmal Real Madrid.
Klopp hat nach der Partie auf dieser Pressekonferenz, auf dieser so unterhaltsam, aber immer wieder auch betont und zur Ruhe gemahnt und so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten wollen, dass das ja nur die erste Halbzeit war. Es gibt da ja noch dieses Rückspiel und da wurde es richtig knapp, also richtig knapp, und darüber reden wir jetzt mit dem Mann des Spiels. Er ist deutscher Meister, Pokalsieger und Weltmeister, 16 Jahre und über 450 Pflichtspiele für Borussia Dortmund. Und in der Saison, über die wir hier heute reden, da stand keiner häufiger für den BVB auf dem Feld als er. Er ist also der perfekte Gast für diese Folge. Und deswegen hallo bei Nachholspiel, Roman Weidenfeller.
Hallo Olli, grüß dich.
Ich habe es gesagt, das Hinspiel 4-1 gegen Real, das war ja wirklich souverän. Wir reden gleich über das Rückspiel noch ganz kurz. Wie viel Malaga-Euphorie steckte da noch in euch?
Ja, ganz viel Malaga, weil es war eine magische Nacht gegen FC Malaga und letztlich muss man sagen, hatten wir in diesem Jahr 2013 ganz viele tolle Momente, gerade in der Champions League und die nicht nur magisch waren, die einfach sensationell waren, eine überragende Mannschaftsleistung, ganz, ganz großes Teamwork auch und ich würde auch sagen, dass wir auch verdient ins Finale kamen.
Noch größer ist ja dieses 4-1 im Hinspiel einzuordnen, wenn man überlegt, dass ja einen Tag vorher bekannt wurde in der Öffentlichkeit, dass Mario Götze den Verein in Richtung München verlassen wird. Ganz ehrlich, wie groß war dieses Thema oder wie präsent war dieses Thema innerhalb der Mannschaft?
Ja, einen Tag vorher waren wir schon alle sehr irritiert und auch geschockt. Es hat uns schon auch ein Stück weit aus der Bahn gerissen, weil Mario natürlich Borussia durch und durch war und auch mit dem Herzensleiter noch weiterhin ist. Und er selbst wusste auch nicht genau, wie er damit umgehen sollte zu dem Zeitpunkt. Aber er hat sich so nun mal entschieden. So ist es manchmal im Fußball und wir mussten damit umgehen. Und ich glaube, die Mannschaft und er selbst hat die richtige Reaktion auch diesbezüglich gezeigt.
Das kann man wohl sagen. Dieses 4-1 war ja wirklich beeindruckend. Jürgen Klopp hat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, ja, das war alles gut, aber ich habe mich gar nicht so euphorisch treiben lassen und gefeiert, und wir kennen Jürgen Klopp, das hat er ja ganz oft schon, aber in dem Moment war er eher zurückhaltend und hat immer wieder gesagt, es ist nur die erste Halbzeit gewesen. Wie war so dein Blick aufs Rückspiel? War man Favorit?
Ja, gegen Real Madrid ist man keineswegs Favorit und wir wissen alle noch, dass wir zwar relativ zeitig beim Hinspiel 1-0 führten, aber dann auch das 1-0 gegen Cristiano Ronaldo bekommen haben und hinten raus natürlich dann 4-1 in der Zeit gewonnen hatten. Aber das sagt ja nichts über das Rückspiel aus, weil wir wissen alle, dass auch Real Madrid in der Lage ist, eben zu Hause 3-0 zu gewinnen oder auch noch höher. Man war gewarnt. Letztlich hat, glaube ich, Real uns auch gerade 2013 auch extrem ernst genommen. Sie wollten ja unbedingt La Dicima, glaube ich, gewinnen. Das heißt, der 10. auf Spanisch. Und José Mourinho saß ja in dieser Saison auch immer wieder in der 10. Reihe. Hat es halt eben damit auch im Prinzip nochmal ganz klar forciert, dass er natürlich auch der Trainer sein möchte, der eben den 10. Titel auch nach Madrid holt. Da waren die Landesmeisterschaften damals mit eingerechnet. Und dementsprechend war Madrid natürlich auch heiß und war auch gewarnt durch das Hinspielergebnis von 4:1. Und wir haben schon natürlich auch gemerkt, welche Brisanz auf dieser Partie lag, denn im Prinzip hat die ganze Mannschaft, die Stadt und das Umfeld und die Fans aufgerufen, einfach um Unterstützung gebeten. Und es gab eine riesen Choreografie vor dem Spiel im Stadion Bernabeu. Wir wissen, glaube ich, alle, was in so einem Stadion möglich ist. Und wenn man nach Madrid reist, im Gruppenspiel, ist es natürlich was ganz anderes, wie wenn du im K.O.-Spiel dahin reist und hast im Vorfeld auch 4:1 gewonnen. Also da ist natürlich eine ganz andere Drucksituation auf beiden Seiten. Und die hat, glaube ich, mehr oder weniger auch, will nicht sagen, zum ersten Mal. Aber Madrid war natürlich schon auch gefordert durch dieses 4:1, was wir vorgelegt haben. Und dadurch wussten sie halt eben, was auf sie zukommt. Und wir wussten natürlich, dass ein Riesensturmlauf auf uns zukommt.
Ja, Sturmlauf, du sagst es. Ich fasse mal die erste Halbzeit kurz zusammen. Man kann schon sagen, Spiel auf ein Tor, und dass das nicht nur so dahergesagt ist, sondern dass wirklich Real beste Möglichkeiten hatte, da hören wir mal ganz kurz rein.
Özil, through to Higuain! Really important save by Roman Weidenfeller. Di Maria, into Ronaldo! Straight at Weidenfeller. Terrific ball from Higuain. Terrific chance for Özil! Oh, how many more openings are they going to create? Higuain into Ronaldo. Good goalkeeping by Weidenfeller.
Also wir haben jetzt hier im Kommentar immer wieder gehört, good goalkeeping bei Weidenfeller. Roman, würdest du sagen, dass das eines der besten Spiele, vielleicht sogar das beste Spiel deiner Karriere war?
Ja, eines der besseren auf jeden Fall, würde ich das mal so behaupten. Erstens, danke für den Zusammenschnitt, den brauche ich auf jeden Fall privat. Ja, es war ein sehr gutes Spiel, aber insgesamt ist es so, der Torwart kann eigentlich nur so stark sein, wie seine Vorderleute halt ihn auch stark aussehen lassen. Und wir haben halt eben von der ersten Minute an eine riesen Defensivarbeit geleistet. Und die Defensive, wissen wir alle, die fängt ja auch vorne im Sturm an. Und da hat Robert natürlich auch super mitgearbeitet, der auch im Hinspiel auch erstens schon mal die 4 Kisten geschossen hat. Aber hinterher haben wir wirklich im Kollektiv sensationell zusammengearbeitet. Wir haben die Druckphasen überlebt und durchgestanden gemeinsam. Und hinterher war ja logisch, dass auch direkt in den ersten paar Minuten war, glaube ich, Higuain erstmal vor mir gestanden, den ich mit Ach und Krach gerade so gehalten habe. Und weil es auch grenzlich war, war es auch immer so eine Gefahr natürlich, dass du dir in den ersten Minuten auch direkt erstmal eine rote Karte abholst, weil es so eine 50-50-Situation war. Also wir waren sehr engagiert, jeder Einzelne, und hatten dann in dem Moment auch in den einzelnen Situationen vielleicht auch kein Glück auf unserer Seite. Aber auch können, klar.
Genau, es stand dann weiter 0:0 zur Pause, und man muss sagen, Real brauchte ja zu dem Zeitpunkt mindestens 3 Buden, um weiterzukommen. In der zweiten Hälfte gab es dann auch mal ein paar Chancen für den BVB. Lewandowski einmal an die Latte, Gündogan hatte wirklich völlig freistehend eine gute Möglichkeit, aber das so wichtige Auswärtstor, das ja vielleicht den Deckel drauf gemacht hätte, das wollte einfach nicht fallen. Dafür klingelte es dann eben dann doch auf der anderen Seite. Sehr spät, 83. Minute, 1:0 Benzema. Kannst du dich noch, das fand ich sehr kurios, an die Szene danach erinnern? Du hast versucht, den Ball festzuhalten, und 3 Real Madrid-Spieler sind quasi auf dich draufgesprungen und haben versucht, den dir wegzuzerren, und du hast aber die gelbe Karte dafür gekriegt.
Ja, genau. Also im Prinzip war es so, dass wir also auf dem Platz erstens schon mal ein bisschen verzweifelt sind, weil wir hatten wirklich sehr gute Offensivsituationen. Wir haben sehr gute Konter durchgespielt, plus der Abschluss, der fehlte halt. Und wie du schon angesprochen hast, Lewandowski, Gundogan, nochmal Lewandowski und viele andere auch. Reus hat noch eine gute Möglichkeit gehabt. Wir haben halt nicht geschafft, den Deckel drauf zu bekommen, und der Druck, der wurde immer größer und größer, bis halt eben zu dem Moment, als dann wirklich auch Benzema, der wurde kurz vorher eingewechselt für Higuain, ich glaube, ein Kopfballtor erzielt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und es war logisch, dass natürlich die Madrilenen sofort versuchen, den Ball rauszunehmen und natürlich weiter auf das Tor zu spielen. Es war interessanterweise auch so, dass die Spanier im Stadion, also die madrilenischen Fans, dass die schon zum Teil auch erstmal rausgegangen sind, weil das war jetzt die 82. Minute, und die waren so enttäuscht von ihrem Team und haben auch nicht mehr an die Chance geglaubt und haben dann das Stadion zum Teil verlassen. Und mit diesem einen Treffer von Benzema kam gefühlt das ganze Stadion zurück und natürlich noch engagierter, noch emotionaler, noch mehr mit Lautstärke und so weiter. Also es war ein Hexenkessel. Ich habe selten so eine Stimmung erlebt und ehrlicherweise auch selten in meinem Leben so viel Druck verspürt wie genau in dem Moment.
Ja, 4 Minuten später ist das Bernabeu quasi explodiert. 87. Wir hören mal rein, Sergio Ramos, der Hauptdarsteller.
Now Benzema, surely Sergio Ramos! One down, one to go!
Der Kommentator sagt, one down, one to go. Also man liegt noch mit einem hinten und ein Treffer reicht noch. Ich habe das Spiel damals am Fernseher verfolgt und ich muss zugeben, ich habe wirklich keine Fingernägel mehr gehabt. Du hattest Torwarthandschuhe an, da war das mit dem Nägelknabbern nicht so. Was ging dir da durch den Kopf?
Ja, wir hatten halt eben schon auch den Gedanken, dass wir es auf keinen Fall herschenken wollen. Und in so einer Situation, klar, fängst du nicht an zu denken auf dem Platz, aber du weißt natürlich schon, was es bedeutet. Und man weiß ja auch, das zweite Tor ist in der 88. wenn mich alles passt, gefallen. Und dann hast du noch mindestens 2 Minuten, eher sogar 7 oder 8 Minuten, weil 5 Minuten Spiel locker lag. Und es war ein enormer Druck. Ne? Und José Mourinho, den ich ja eben schon mal angesprochen hatte, hat dann natürlich voll auf Offensive gesetzt, was ja logisch war, weil ihm blieb auch nichts anderes übrig. Und brachte natürlich auch noch, wie auch Kaká und so weiter. Also es kamen alle Offensivspezialisten, kamen dann auch nachträglich rein. Und das Publikum hat so einen Lärm erzeugt. Und also es war echt für einen Fußballfan extern gigantisch. Für uns natürlich, wir wussten gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht, aber wir hatten ein Ziel, es irgendwie zu überstehen. Ich glaube, Aki Watzke hat es auch nicht mehr auf seinen Plätzen ausgehalten. Der musste, glaube ich, in Katakomben. Der war auch total nervös und konnte nicht mehr zuschauen. Und wir haben mit allen Mitteln versucht, zusammenzustehen und eben Zeit zu schinden, den Ball nach vorne zu tragen, haben appelliert, dass die Jungs den Ball vorne irgendwo halten, irgendwie am besten an der Eckfahne auf der gegnerischen Seite, um so halt eben möglichst viel Zeit runterlaufen zu lassen. Man ließ sich natürlich auch bei jeder einzelnen Szene Zeit, das wie eben auch schon angesprochen, Howard Webb, der hat mir dann auch schon bei dem ersten Gegentor die gelbe Karte gezeigt. Da war natürlich dann auch wieder die Gefahr groß, dass er dir beim nächsten Mal des Zeitschindens dann gelb-rot gibt. Das wäre natürlich der Obergau gewesen für mich persönlich. Deswegen ist man da natürlich auch sehr angespannt. Also wie viel Zeit kann man sich lassen, bevor halt eben dann auch einer der gelb-rote Karton gezogen wird und man guckt das Finale zu. Also es war schon unheimlich brenzlig. Es war gigantisch. Es war in der madrilenischen Sprache ausgedrückt galaktisch. Letztlich war es für mich persönlich die schönste Niederlage und an den Emotionen zu sehen, wie enttäuscht die Zuschauer hinterher waren nach dem Ausgang und natürlich auch die Spieler enttäuscht waren, dass ich glaube, es lagen hinterher wirklich mindestens 22 Spieler auf dem Boden, die einfach komplett nur noch platt waren. Die auswechselnden Spieler und Trainer und Coaches, die sind alle reingerannt, also auf unserer Seite natürlich, die positiv gestimmt waren und haben sich gefreut, aber alle anderen sind einfach nur noch in sich zusammengesackt. Sowohl die Jungs, die gewonnen hatten, als auch die Jungs, die halt verloren haben. Die ja verloren hatten, sind ja in die Runde weitergekommen und ins Finale eingezogen, also wir. Aber das war schon Wahnsinn. Also das ist schon das allergrößte Niveau gewesen und höchste Niveau auch im Fußball, was wir da gezeigt haben. Und ja, wir haben es geschafft. Und das war natürlich ein riesengroßer Meilenstein Richtung Finale.
Für den BVB und dich gab es den Finaleinzug. Für dich persönlich gab es vom Kicker übrigens die Note 1,0. Du warst Spieler des Spiels. Oh. Es hieß übrigens, Roman Weidenfeller hielt sein Team mit verschiedenen Glanzparaden und einer starken Strafraumbeherrschung am Leben. Ja. Roman, wir reden ja heutzutage oft, auch in Bezug auf den BVB, von Mentalität. Kann man sich irgendwie auf solche Spiele, wenn das ganze Stadion gegen dich ist und es gibt so ein K.O.-Charakter, kann man sich da irgendwie besonders vorbereiten mit einem Sportpsychologen oder lässt man sich einfach treiben und lebt es im Moment?
Also zum einen spielten wir eh schon 2010, 2011, 2012 und 2013 sehr gute Jahre bei Borussia Dortmund und wir sind da zusammengewachsen und der einzelne Spieler, jeder individuell, hat natürlich auch einen riesen Schub auch nochmal bekommen, durch alle Erfolge und durch die internationalen Spiele, sich immer mit den Größten der Allergrößten auch wirklich zu messen und mit den großen Vereinen auch und sich auf diese Spiele vorzubereiten. Und für mich persönlich war es schon immer eigentlich ein Highlight, in der Champions League zu spielen, zu dürfen, als auch richtig mitzumischen, dann 2013 auch vielleicht eventuell den Titel zu gewinnen. Und man bereitet sich schon vor, man ist mental auf der Höhe, man hat natürlich auch die Möglichkeiten eines Mentalcoaches und so weiter. Also wir waren alle schon vorbereitet. Und dadurch, dass wir natürlich auch einen internationalen Weg bis ins Halbfinale hatten, dann natürlich auch ins Finale, schwebten wir auch so auf so einer gewissen Welle der Arbeit, des Könnens, aber auch ein bisschen auch des Glücks, muss man ehrlicherweise sagen. Und Real Madrid hat zu dieser Zeit auch mit allen Mittelchen gekämpft. Also das will ich auch mal ganz kurz noch hier erwähnen. Wir kamen dann ins Bernabeu beim Rückspiel in die Kabinen rein. Die Kabinen waren aufgefüllt, 42, 45 Grad, hoch erhitzt. Also obwohl es ja, glaube ich, im April war. Ich meine, es war der 30. April gewesen. Und da wissen wir, glaube ich, alle, dass es da keine Minusgrade mehr in Madrid gibt. Und das Gleiche ist, die Kabine hat gestunken. Es war kaum auszuhalten. Also wir konnten kaum durchatmen und wir kamen rein und dem einen oder anderen ist sogar auch schlecht geworden und dem wurde auch schaurig, aber nicht aufgrund des Drucks oder irgendwie aufgrund des Spiels, sondern einfach, weil man da schon probiert hat, auch mit jedem kleinen Mittel zu kämpfen, um eben uns aus der Ruhe zu bringen und uns halt eben dann hinterher dann doch noch das Finale eben zu nehmen. Und ja, wie immer schon angesprochen, sportlich auf dem Platz war das Allergrößte und auch die Choreo hat man eben auch gesehen und gemerkt, da wusstest du schon, dass es jetzt auch richtig ernst wird, ne? Weil Adejima ist halt entscheidend und das haben sie nicht geschafft. José musste leider danach seinen Hut nehmen bei Real, wurde auch nur Zweiter in dieser Saison mit Real und in der Premier Division und dadurch war es natürlich dann auch keine gelungene Saison für Madrid und und José Mourinho musste den Verein dann verlassen und wir sind dann ins Finale eingezogen.
Nach dem Hinspiel hat Jürgen Klopp noch gewarnt und er wollte auf keinen Fall feiern. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie wurde denn nach dem Rückspiel gefeiert und wo?
Ausgiebig.
Das hoffe ich.
Wirklich ausgiebig, eigentlich schon auch im Stadion. Die Situation war allerdings auch so, dass zum Beispiel der Torschütze Lewandowski, der ja im Hinspiel wirklich 4 Kisten gemacht hat, wurde direkt schon auch von Perez bezirzt, ob er nicht direkt auch schon einen Vertrag bei Real unterschreibt. Da waren wir auch irritiert, aber Robert hat natürlich nicht unterschrieben und ist erstmal mit uns zum Feiern gekommen und wie wir heute wissen, hat er sich dann im Nachgang dann auch erstmal für die Bayern entschieden und jetzt in Barcelona auch unter Vertrag. Wir haben im Hotel gefeiert mit all unseren Angehörigen. Es waren natürlich unheimlich viele Familienmitglieder mit dabei, Fans, Freunde, enge Vertraute. Nach diesen Feierlichkeiten im Hotel, also ich selbst persönlich war mega platt, war einfach nur zufrieden, aber erleichtert und platt. Der nicht mehr weitergezogen, aber es gab noch den einen oder anderen Spieler, der dann noch in die Stadt reingezogen ist.
Ja, das habt ihr euch dann auch auf jeden Fall verdient. Jetzt muss ich natürlich, ich hoffe, du verzeihst es mir, zum Abschluss noch ganz kurz übers Endspiel sprechen. Ja. Wie blickst du jetzt mit ziemlich genau 10 Jahren Abstand auf dieses Spiel in Wembley zurück?
Ja, mit einem tränenden Auge, weil es war natürlich auch die tollste Werbung und die beste Möglichkeit eben, sich für die Bundesliga und der deutsche Fußball sich international auch in der ganzen Welt auch zu präsentieren. Auch dieses Spiel war aus meiner Sicht sensationell von beiden Mannschaften. Letztlich muss man sagen, glaube ich schon, dass wir in der ersten Halbzeit deutlich besser waren, dass Manu auch überragend gehalten hat. Und klar gab es auch die eine oder andere Szene der Bayern, wo sie hätten auch in der ersten Halbzeit schon das Tor erzielen können. Es war alles ein Duell auf Augenhöhe. Jeder hatte seine Spielanteile, die Bayern gerade speziell dann auch im zweiten Teil. Wir, Borussia Dortmund, hatte damals nicht ganz einen ausgewogenen Kader. Wir haben die ganze Saison über ziemlich durchgespielt und waren dann hinten raus auch ein bisschen platt. Hatten uns leider nicht dann die Luft verschafft durch ein Führungstor oder sowas, sondern mussten dann auch dem Führungstor der Bayern hinterher eifern. Ilkay schoss dann irgendwann das 1-1, den Ausgleich per Elfmeter. Und dann, ich sag mal so 5 oder 6 Minuten vor Schluss oder maximal 10 Minuten vor Schluss fiel er dann das Tor durch Arjen. Der weiß, glaube ich, bis heute noch nicht, wie er den Ball reingestolpert hat. Der Glückliche hat gewonnen, nicht der Bessere. Sehe ich heute immer noch ganz klar. Ich will mich nicht über den Schiedsrichter oder sowas beschweren, aber ich glaube auch, man kann ganz klar die Auffassung haben, dass das nicht ganz sauber gelaufen ist. Und das hätte mindestens einer der Bayern, glaube ich, auch vom Platz fliegen müssen. Wenn nicht sogar auch 2, weil 2 Spieler auch vorgewarnt waren. Und es ist aber so, glaube ich, es ist. Und wie du mich eingangs fragtest, wie fühlst du dich damit? Ich finde es sehr schade, weil mir war damals auch schon klar, als älterer Spieler, dass es nicht ganz so oft die Möglichkeit gibt, eben in einem Champions League-Finale zu spielen, dann so die Plattform zu haben, wirklich auch hinterher den Champions League-Titel zu gewinnen. Wir haben das zwar mit Borussia Dortmund schon mal 97 geschafft, die Jungs damals sogar in München gegen Juventus Turin. Da bin ich heute immer noch auf den Titel ein bisschen neidisch, aber das ist halt eben so. Sport ist es. Gibt es Gewinner, gibt es Verlierer. Wir haben leider die zweite Karte gezogen und so ist es halt. Und es war trotzdem eine sensationelle Reise durch die Champions-League-Saison und die will ich auch heute nicht mehr.
Über das Finale übrigens für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen wir nächste Woche dann. Da haben wir dann Uli Köhler, der damals für Sky der Reporter war, den haben wir dann zu Gast. Und mit dem sprechen wir dann unter anderem natürlich auch über diese Szenen, in denen der ein oder andere Spieler, vor allem im roten Trikot, vielleicht hätte vom Platz gestellt werden müssen. Roman, noch ganz kurz, es gab übrigens für dich wieder die Kickernote 1, nur so nebenbei, schwacher Trost, ich weiß. Ich habe eben gerade mit dich gefragt, wie die Feier nach dem Finaleinzug war. Ich kann es mir als Nicht-Leistungssportler überhaupt nicht vorstellen. Es gibt ja dann so ein Bankett nach so einem Spiel. Ja. Wie läuft dann sowas ab? Ist das dann so eine ganz ruhige Angelegenheit oder fängt man irgendwann an mit so einem jetzt erst recht Frust trinken, feiern? Wie lief das damals in London ab bei euch?
Also natürlich waren erstmal alle total niedergeschlagen und fertig und keiner konnte so richtig um Worte auch ringen und auch fassen und wir kamen alle in die Kabine rein, waren erstmal alle mit uns selbst beschäftigt. Wir waren aufgrund des Anstands und des Respekts vor den Bayern und für die Bayern sind wir natürlich bei der Siegerehrung auf dem Platz geblieben und haben abgewartet, bis dann die Zeremonie alles zu Ende war, sind dann in die Kabine rein und haben uns erstmal verkrochen. Es musste auch jeder erstmal sich selbst klarkommen, weil es halt auch ein Riesenspiel war und von beiden Seiten und wir sind eben nicht belohnt worden. Und dann sammelt man sich und fährt dann gemeinsam geschlossen ins Hotel rein. Man ist natürlich total enttäuscht und man trinkt vielleicht ein Bierchen mal in der Kabine, aber man braucht dann schon auch eine gewisse Zeit, um erstmal wieder runterzukommen, weil, wie eben angesprochen, so eine Chance kommt nicht allzu oft in deinem Leben. Also wenn du dich gerade bei Real Madrid spielst oder bei irgendeinem anderen großen Verein, was ich damit sagen will, ist halt, wir waren schon sehr enttäuscht, haben es dann hinterher versucht auch umzubiegen, gerade beim Feiern, dass wir dann doch das eine oder andere Kaltgetränk mehr getrunken haben, um eben dann wieder in den Modus reinzukommen, dass man auch stolz auf uns sein kann und dass wir auch stolz auf uns selbst waren und dass wir halt eine sensationelle Runde gespielt haben und das halt eben leider Gottes nicht positiv für uns zu Ende geht.
Sagt Roman Weidenfeller, der den BVB 2012, 2013 mit seinen Paraden vor allem in diesem Halbfinale auch am Leben gehalten hat und einen großen Anteil daran hat, dass Borussia Dortmund ins Finale eingezogen ist. Roman, vielen Dank, nicht nur für die Saison damals, das sage ich als Dortmund-Fan, das sagen, glaube ich, alle Fußballfans in Deutschland damals, dass du mit uns gemeinsam jetzt nochmal im Fußballgeschichtsbuch geblättert hast. Danke, Roman.
Top, überragend, Olli, danke.
Ja, mega cool, Olli. Also, dass du mit ihm jetzt vor der Aufzeichnung gesprochen hast. Immerhin, muss man sagen. Wir hätten natürlich auch super gerne jetzt hier sitzen gehabt, Roman Weidenfeller, so wie nächste Woche Uli. Aber ich stelle immer wieder aufs Neue fest, wenn wir uns über die jüngere Vergangenheit unterhalten, dann sind einem so ganz viele, also man hat so den großen Film vor Augen, aber nicht so die kleinen, entscheidenden Momente. Und von denen hat er sehr viel erlebt. Und Hut ab. Also, große
Insgesamt
Leistung.
Glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke, und das meine ich jetzt absolut nicht als Bayern-Fan oder sonst irgendwas, was mit dem FC Bayern zu tun hat, aber ich glaube, insgesamt war das meine Lieblingssaison in der Champions League. Das ist ganz schwer jetzt, dass es mir irgendwer glaubt, weil die Bayern natürlich das gewonnen haben. Aber es gab so viele Highlights, alleine also dieses 7-0, egal welche Mannschaft das gewesen wäre gegen Barca, ist eh schon ungewöhnlich. Mhm. Das Malaga-Spiel, dann Dortmund gegen Real mit dieser Wahnsinnsgeschichte im Hinspiel und dann dieser knappen Geschichte im Rückspiel. Und was wir davor alles schon hatten, dass da Bayern gegen Arsenal nur weitergekommen ist, weil es 3-3 stand. Und also letztendlich fügt sich alles zusammen und dann plötzlich stehen zwei deutsche Mannschaften auf dem Rasen in Wembley. Das ist die Saison.
Sondern noch in dem Stadion, ne? Das weiß ich noch. Also ich fand es irgendwie schade, dass erst, also im ersten Moment dachte ich so, ach ja, alle sagen, oh Wembley, aber es ist ja gar nicht das tolle, altehrwürdige.
Ja, aber
wenn
hallo,
du das erste Mal diesen Drohnenflug siehst und dann hast du diesen Bogen und dann gehen ja alle diese Brücken entlang, boah, das war schon echt spektakulär.
Das ist das beste Stadion überhaupt, das ist riesig, da passen 90.000 rein, Nou Camp ist auch riesig, aber halt ein alter Schinken im Vergleich zum neuen Wembley.
Ich hatte damals so ein bisschen Sorge, was uns bei unserem Arbeitgeber erwarten würde, Sky. Wir waren
ja
alle noch da.
Dann. Ja, ja.
Und es war uns allen bewusst, die nächsten Tage, Wochen werden einfach monothematisch. Mhm. Es wird alles ausgequetscht, was rund um dieses Finale passiert. Und es gab wirklich teilweise sehr, sehr kuriose Beiträge, die auch gemacht wurden. Alles wurde am Ende getoppt von der UEFA selbst mit Paul Breitner und mit Lars Ricken, um die Klammer zu schließen. Aber es war schon, weil ja auch, werden wir alles mit Uli besprechen, wie viele Leute auch vor Ort waren, international, aber auch von deutschen Fernsehsendern. Genau, die Drohne, die du ansprichst, man hatte immer so dieses Bild, Dortmund und Bayern-Fans, irre.
Ja, also da freue ich mich nächste Woche, obwohl ich schon weiß, wie es ausgeht und mir das Ergebnis nicht gefallen wird, freue ich mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Allein schon, weil wir hier mit Mario und mit Uli zwei super Geschichtenerzähler haben, die beide vor Ort waren und auch noch so ein bisschen mehr als nur die 90 Minuten hier zum Besten geben werden. Also Mario...
Ja, ich freue mich auch.
Das sammel noch mal ein paar Geschichten. Geh noch mal dein Gedächtnis durch.
Ich habe jetzt schon angefangen nachzudenken und mir kommen nach und nach ein paar Anekdoten, die ganz gut sind. Also
ja, sehr schön.
Auch nach dem Finale dann.
Ja.
Deswegen heißt es ja auch Nachholspiel.
Richtig. Nach dem Spiel.
Ja, sehr schön. Dann, das war Folge 171. Eine wirklich verrückte Champions-League-Saison, die eigentlich schon genug Geschichten hatte für zwei Champions-League-Saisons und wir haben noch gar nicht über das Endspiel gesprochen. Das tun wir dann nächste Woche.
Ja, vielen Dank euch beiden. Das ist... auch mitmachen durfte.
Ja, wunderbar, Hans. Ich hoffe, dir hat dir gefallen.
Ich habe mich heute auch so ein bisschen auch mit Schalke anfreunden können.
Ja.
Aber das war schon gut gemacht von euch beiden. Also so.
Wir geben uns Mühe.
Nächste Woche wird schlechter.
Jede Woche auf neue und nächste Woche wieder. Dann sind wir zu viert in der Runde.
Ich glaube, dann werden wir nicht mehr so viel reden, wenn Uli da ist.
Nee, aber die Runden machen ja am meisten Spaß. Also Roman war heute auch super, leider nur am Telefon, aber kommende Woche dann Uli.
Mit Uli am Tisch ist immer was los.
Richtig, genau. Ich stelle schon mal Getränke kalt für kommende Woche. Müssen wir noch so ein paar, was ihr noch Knabbereien haben wollt, müsst ihr noch sagen. Typisch Englisch oder so. Irgendwas, was leise ist. Okay. Ja, genau.
English Breakfast, bitte.
Okay. Und dann sehen wir uns nächste Woche
in Wembley.
In Wembley. Ich freue mich schon.
Mario, mich auch. Aber richtig.
Bis kommende Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.